Was war das für ein Intro?
War das...
Okay, ich bin...
Hä?
Also entweder ist es wahnsinnig weird 20th Century Studios.
Ja, richtig.
Oh, okay.
Ja.
Gut. Okay. Stark,
nee,
dass
aber
du das erkannt hast.
Ja.
Von das ist... Okay. Ich weiß nicht, ob das auf der akustischen Ebene rüberkommt.
Ich habe auch immer ein Gefühl, wenn man sowas Musikalisches nachmacht, dass man es im Kopf selber hört.
Ja.
Und die andere Person aber gar nicht.
Nee, das stimmt.
Aber ich hab's.
Du schon?
Ja,
du
ich
schon.
Hab mich verlinkt
mit. Wir hatten die Drift-Kompatibilität.
Hatten wir. Die war 100%.
Stark, Leute.
Warum gibt's nicht einen nächsten Pacific Rim? Warum macht Guillermo del Toro Frankenstein? Warum macht er nicht Pacific Rim 3?
Ja, weil 2 so unsäglich scheiße war.
Darf ich sagen, ich habe noch nie einen Pacific Rim-Film gesehen?
Oh, mach dich mal. Lenny,
zwei einfach gucken.
Lenny,
guck nur 2.
Ich will ein Kino mieten, nur um dir nacheinander Mad Max Fury Road und Pacific Rim zu zeigen, weil das sind, glaube ich, 2 meiner Top 20 Lieblingsfilme überhaupt.
Ich hab's Weihnachtsfeier, wir mieten einen Kinosaal und wir gucken nochmal Pacific Rim.
Ja.
Ey, ich,
boah,
also,
Alter.
2.
Okay.
Ja, genau.
Könnt ihr mich einmal kurz abholen? Also, ich weiß, dass es um diese riesigen Anzüge
ja.
geht und das war's.
Ja.
Ja, genau. Es geht einfach um Monsterkloppen. Kaijus werden in die Fresse geboxt.
Okay, das heißt, es steckt wirklich nicht viel mehr inhaltlich dahinter.
Also, da darf man dem Film auch nicht so ein großes, also so unrecht.
Ja, nein, also es ist ja auch vollkommen okay manchmal.
Also,
ja.
Der macht das, was er macht, halt perfekt.
Ja.
Also, diese Monsterkämpfe. Aber du hast halt auch mit Charlie Hunnam eine ganz nette Figur. Also, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie niemand in dem Film heißt.
Nur,
aber das ist auch egal.
Einer hieß Jäger, einer der Maschinen.
Nee, die heißen alle Jäger.
Die heißen alle Jäger, so
ja,
war das.
Ja.
Jäger. Genau.
Und wie unterscheidet man die?
Aber einer hieß, wie war das? Gypsy King oder irgendwie so?
Gypsy King, ja.
Ja, genau. Und so heißt eine der Maschinen.
Ja.
Auf jeden Fall. Es ist schon so eine Liebeserklärung an den gesamten Monsterfilm.
Mhm.
Und macht einfach unfassbar Spaß, hat aber auch eine geile Mythologie, die er sich da selbst aufbaut. Also mit dieser Drift-Kompatibilität, wer da zusammengehört. Es geht sehr viel auch um die Ausbildung und das Team. Und es geht sehr viel auch um die Figuren. Gleichzeitig gibt es mit Charlie Day so einen Comic-Relief-Charakter, ein Wissenschaftler, der sehr witzig ist. Es ist einfach ein extrem runder, spaßiger Film, finde ich persönlich. Und er macht einfach großen Spaß.
Okay, aber beide Filme sind nicht von Guillermo del Toro, sondern
doch, der erste.
Okay. Der erste, aber der zweite nicht.
Nee.
Der zweite ist nicht von
sowas von ihm.
Okay.
Und das merkst du von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Okay.
Und darüber hinaus und davor.
Okay, ja gut, ganz ehrlich.
Das ist auch so ein Film, es wäre cool, wenn der so ein Franchise hat, aber es kann einfach nicht funktionieren.
Wo ist der größte Drop-off? Welcher starke Film hat ein so hundsmiserables, also wo ist der, welcher Film hat die schlechteste Fortsetzung?
Es gibt so viele auch, keine Ahnung, so von Donnie Darko, S. Darko, also diese Direct-to-DVD-Dinger, die gibt's ja.
So was wie Psycho 2, ich weiß
Psycho 2, habe ich
nicht. Weiß aber nicht, wie schlecht, ich habe den nie gesehen.
Ich auch nicht.
Oder, aber ich glaube, von Psycho gibt's auch so 3 und 4 noch, also ich glaube, das ist so
ein
ganz, ganz großer Abfall. Ist der zweite Blair Witch-Film, also es gibt ja 3 Blair Witch-Filme,
ja,
würde ich auch sagen, ist mies.
Mhm.
Das
stimmt, aber den habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Puh, ja, ich glaube, sowas gibt es häufiger.
Warum auch?
das ist wahr.
Ja, dann gibt es hier noch den, gibt's noch einen zweiten Butterfly-Effekt.
Es gibt einen zweiten
Butterfly-Effekt.
Es gibt auch einen dritten Butterfly-Effekt, glaube ich, oder?
Ich verwechsel
das auch.
Aber also, ne, der Drop-Off. Ich meine, Butterfly-Effekt ist ein toller Film. Ich mag den.
Okay, wir müssen jetzt von Filmen reden, die so einen ebenbürtigen, auch von der Größe her, so einen zweiten Film haben. Und,
ja, genau. Es darf nicht irgendwie so eine kleine, unbekannte Fortsetzung gewesen sein.
Der Pate.
Oh Gott. Das ist kein Drop-On. Kein Drop-Off.
Ich muss sagen, ich finde der Drop von Star Wars Episode 1-2 auch ein bisschen.
Was?
Ja.
Oh.
Ich mag 1. Ich habe früher 2 geliebt. Aber nur wegen den Schlachten, aber inzwischen finde ich den gar nicht mehr so gut.
Das ist ein wilder Take.
Aber ich finde.
Mir fiel nicht ein.
Aber so viel tun die sich jetzt auch nicht. Also ich hab die letztens nochmal geguckt und ich war so, oh, ja doch, sind schon. Würde ich, also ich finde 1 immer noch besser, aber ich finde 2 hat auch noch seine Schauwerte. Natürlich ein paar weirde Momente, aber.
Tja. Wisst ihr, was ein Drop-Off ist? 28 Days Later und 28 Weeks Later.
Das ist Rise.
Also wir reden später nochmal über das 28 Years, Days, was auch immer Franchise. Und ich finde auch 28 Weeks Later hat einen starken Anfang und verliert sich dann komplett.
Ja, die ersten 5 Minuten des Films sind stark.
Ja, die sind stark und dann wird es immer besser. Danke. Wird immer besser.
Minütlich.
Das ist so, als würdest du sagen, oh, so eine Heroinsucht, die wird einfach von Woche zu Woche wird die besser.
Ja, das Ende ist Peak. Ja.
Oh. Oh Gott, das war dark für einen kurzen Moment. Aber ich finde, also dieser Take, dass 28 Weeks Later auch nur ansatzweise an 28 Days Later ankommt, ist.
Ich habe auch Verbündete. Paul hinter der Kamera ist auch ein 28 Weeks Later Verfechter.
Also, was ich dem Film.
Das ist so, sorry, um nochmal auf diese, so als würde ein Junkie sagen, ey, ich habe, also wir können doch nicht alle Unrecht haben. Wir können doch nicht alle Unrecht haben.
Also ich muss auf jeden Fall, also das, was ich 28 Weeks Later gebe, er sieht optisch nicht so scheiße aus wie 28 Days Later. Das, also,
ja, weil, gut, okay, aber das kann beide sein beim ersten.
Ja, das stimmt. Das gehört dazu auch ein bisschen, aber.
So, als würdest du sagen, oh, Skinner Marink sieht so hässlich aus.
Ach. Nee, also. Ja.
Und ganz ehrlich, Jeremy Renner ist so viel hotter als Cillian Murphy.
Ist er nicht? Ist er nicht? Also ist er auf keinen
Fall. Und Jeremy Renner ist auch gar nicht so eine große Rolle in dem
Das stimmt auch. Film. Der kommt nur so ganz kurz mal vor. Nee, das stimmt auch nicht. Aber der hat eine relativ kleine Rolle.
Ja. Aber ich
die Kinder schon, kommen nämlich die ganze Zeit vor und sind nervig.
Ihr verstrickt euch in euren Verschwörungstheorien hier mit, dass 28 Weeks Later schlecht sein soll. Das haben schon alle Leute gemerkt. Das schreibt jetzt auch jeder in die Kommentare.
Das ist wirklich das Sektenmitglied, das sagt, dass alle anderen, ich bin in keiner Sekte, alle anderen sind in einer Sekte.
Mensch, aber ihr seid vielleicht auch bald Teil unserer Sekte nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Wir reden unter anderem über die Preisverleihung, die den Weg für die Oscars ebnet. Wir reden über die deutschen Kinozahlen von 2025 und dass die gar nicht mal so schlecht waren. Und endlich ist HBO Max bei uns in Deutschland auch zu sehen. Außerdem reden wir noch über ein paar Wochenstarts, unter anderem den Geschmack von Blut und Knochen. Mhm. Sydney Sweeney hat es wieder mal getan. Und über das Confirmity Gate, der Film, reden wir auch noch.
Let's go.
Schießen wir los. Wir haben aber noch ein bisschen Daten für euch, ne?
Ja.
Termine, Fakten.
Und ich wollte noch sagen, habt ihr schon mal in einem Podcast oder einem Video was gesagt, was falsch war und es hat euch so eine Woche lang oder so innerlich aufgefressen und ihr ärgert euch?
Jede Woche bei Cinema Strikes Back.
Wenn man 3 Videos die Woche oder so bringt, dann passiert das halt leider schnell.
Ja,
aber ich sag gerne Dinge falsch und dann vergesse ich die dann auch wieder. Aber du meinst so Dinge, die einem dann so wehtun, nicht so Dinge, die dann lustig sind.
Ja, wir haben letzte Woche im Podcast, wir haben ja über die aktuellen Trailer gesprochen aus der Weihnachtszeit und dann kam wirklich der Doomsday-Trailer über die X-Men, kam an dem Morgen quasi raus, an dem wir aufgenommen haben. Und wir haben den wirklich kurz, bevor wir aufgenommen haben, nochmal so kurz reingeguckt. Ich habe den morgens noch irgendwie auf dem Handy geguckt. Und dann habe ich gesagt, das wäre die Stimme von Patrick Stewart, die unverkennbare Stimme von Patrick Stewart. Das war Ian McKellen. Das frisst mich bis heute auf.
Ja, aber ganz ehrlich, die beiden gehören auch zusammen. Das ist eine Person.
Ja,
das ist eine
Person. Auch die sind einfach ineinander verwoben.
Ja.
Ja, ich glaube, das können die Leute dir verzeihen.
Ich hoffe doch.
Oder wurdest du geröstet?
Ich wurde von ein paar Leuten geröstet in den Kommentaren. Wir wurden auch geröstet dafür. Ich dachte so, wir sind so super relatable, indem wir sagen, ich habe auch eine beängstigend hohe Screentime jeden Tag. Leute so geschrieben, boah, das ist nicht gesund, ihr solltet mal.
Ja,
die Leute werden auch schreiben, ihr habt keine Ahnung zu 28 Weeks Later. Solltet mal ein bisschen so euer Verhalten reflektieren.
Nee, aber ich habe gedacht.
Du kennst das hundertprozentig. Hier den Film Mean Girls, Club. Da gibt es auch eine Figur, die die ganze Zeit versucht, Fetch war es, Wort. Versucht, Fetch irgendwie on vogue zu machen und cool zu machen. Oh, that's so Fetch. Und alle sagen hier irgendwann, hör auf damit, das ist nicht cool. Das ist bist du mit 28 Weeks Later.
Das ist ja.
Ja, aber ich habe recht.
Aber ich will noch mal sagen, ich habe gedacht, ihr solidarisiert euch mit uns, dass ihr auch sagt, ihr habt eine schlechte Screentime.
Was hattet ihr denn für eine Screentime?
Das haben wir nicht. Ich habe noch nicht mal mehr gesagt, was ich für eine Screentime.
Nicht,
also
nicht
gesagt, Leute, da geht mich
hoch ist.
Fest. Ja, also ich habe einfach gesagt, ich bin süchtig.
Aber vielleicht denkt ihr nur, dass die hoch ist und dann ist die so im mittleren Bereich und bei anderen Leuten ist die viel höher.
Nee. Bei mir ist sie nicht im mittleren Bereich.
Safe ja, guck mal, ihr seid doch gerade auch wieder am Handy, Leute. Ey, man kann
ich guck doch meinen Screentime nach.
Es ist wirklich, also Also echt, vor 20, 30 Jahren war das entspannter. Da hätte man so einen Podcast aufnehmen können. Wirklich, ihr hängt immer nur an dem Bildschirm. Das ist echt auch traurig. So. Ihr hört auch gerade gar nicht zu, glaube ich. So, es ist wirklich
nur, doch, doch. Red weiter, Lenny.
Ja, okay.
Ich bin so ein paar Wochen durchgescrollt. Da ist so der Durchschnittswert. Und der war so permanent bei so 3 bis 4 Stunden.
Oh.
Was noch eigentlich mich überrascht und geht. Aber irgendwann hatte ich da mal 9 stehen. Und dann dachte ich mir so,
okay.
Ja. Da hast du vielleicht ein paar YouTube-Videos nacheinander geschaut.
Ja. Das kann sein.
Nee, ich
war eine Zeit lang, ich zock ja auch auf dem Handy. Also ich habe zum Beispiel meine PlayStation
auch
gegen Stardew Valley zum Beispiel. Und Slice and Dice ist übrigens auch ein sehr cooles Mobile-Game, das ich empfehlen kann. Die kosten halt ein bisschen Geld, aber kann ich empfehlen. Und deswegen ist meine Screentime da gerne mal höher.
Okay.
Wie sieht's bei dir
Entschuldigt.
Aus? Ich hatte gestern eine von 1,5 Stunden.
Das ist so okay, gesund. Oder? Das ist.
Aber ich hatte gestern wirklich gar keine Zeit.
Das ist wirklich der Health Boy, ey. Mental Health, Physical Health. Was hast du heute gefrühstückt, Jonas?
Ein Apfel und Walnüsse.
Ich habe eben schon gesagt, das ist Breakfast, Frühstück eines Psychopathen.
Ja, aber was machst du, wenn du nicht also Handysüchtelst?
Also, ich habe entweder keine Zeit. Ich hatte gestern so ein Schlagzeugunterricht.
Oh, okay.
Und dann lese ich manchmal oder gucke halt dann auch eine Serie, über die wir heute auch noch sprechen, The Pit. Und das hat mich sehr gefangen gestern.
Okay.
Ja, ja, ja. Wie viele Folgen hast du gestern geguckt?
Ich habe gestern, glaube ich, 2,5 Folgen geguckt. Aber halt, ich habe um 10 angefangen.
Ja, und?
Was?
Du hast um 10 angefangen.
Ja?
Ja, eine Folge dauert eine Dreiviertelstunde.
Ja, und dann war nach 1. Nach 0 Uhr war
nach
dann.
Nach 0 Uhr, oh mein Gott.
Okay, wollen wir direkt schon dann zu diesem Thema
Das ist so vernünftig.
Ja, aber wollen wir direkt schon mal zu diesem einen Thema springen? Denn ihr könnt jetzt auch The Pit schauen.
Mhm.
Es ist nämlich HBO Max, endlich bei uns in Deutschland gestartet. Also seit dieser Woche, an dem 13.01. am Dienstag, seitdem könnt ihr HBO Max in Deutschland schauen. Und das Ding ist, wir warten ja schon wirklich lange darauf, dass es hierzulande zu sehen ist, denn es gibt es einfach schon so seit 2020 in den USA. Und
hatte auch mehrere Umbenennungen, hieß dann nur Max.
Das ist so ätzend. Wenn man The Pit schaut, die erste Staffel, da steht auch Max Presents. Und ich denke mir so, ach, Gott, das war noch aus der Zeit, wo die 2 Jahre nur Max hießen.
Ja, ja, ja.
Ja, es ist aber wir haben uns doch alle drauf gefreut. Wir haben, glaube ich, mehrfach auch im Podcast gesagt, ja, irgendwann wird es zu uns kommen, bestimmt. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich habe ein Gefühl, niemand hat davon mitbekommen. Ich habe so ein Gefühl, es wurde null Werbung für HBO Max gemacht.
Ich habe es jetzt, als ich auf dem Weg zur Arbeit hier war, habe ich es an ein paar Säulen gesehen, an so ein paar Litfaßsäulen, dass da jetzt Werbung gemacht wird.
Ja, und also ich sehe es halt auch noch bei TikTok. Wenn du so TikTok öffnest, ist so direkt die allererste Werbung ist HBO Max. Das rechtfertigt mal wieder meine Screentime. Aber ja, so sieht es aus. Und es gibt 3 Abo-Modelle. Wir machen ja immer ein bisschen Service. Es gibt das Basis-Abo mit Werbung für 5,99 €. Da könnt ihr in Full HD schauen und 2 Geräte verwenden. Dann gibt es das Standard-Abo mit 11,99 €, auch Full HD und 2 Geräte. Und dann gibt es das Premium-Abo für 16,99 €, 4K und 4 Geräte. Aber
ja, weißt du, was die Sache ist? Ich gucke ja sehr viel über den Beamer.
Mhm.
Und wenn man das macht. Oh, der feine Herr.
Mich! In deinem Kino?
In deinem Thron!
Aber das Problem ist, ich muss wirklich bei sowas immer auf die hochklassigere, das Abo-Modell. Also, falls ihr euch fragt, wer so viel Geld ausgibt für diese höheren Abo-Modelle, das muss man, wenn man wirklich auf Leinwand guckt, weil alles andere wirklich zu räudig aussieht und nach DVD-Qualität aussieht. Die Sache ist, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, so als würde mich die Plattform in irgendeiner Form überraschen. Die sieht genauso aus wie Netflix und Disney Plus und Amazon Prime und ja.
Das wollte ich fragen. Wie ist so das Overlay? Also so, es ist
also ich
ist schön.
Es ist normal. Es ist jetzt nichts Besonderes.
Findest du jetzt sehr aus wie Prime?
Ja, tut's auch.
Also ich meine, ne, das Ding ist, dass HBO Max ist jetzt gestartet und ganz viele Inhalte, die es früher bei Sky und bei Wow gab, die gibt's ja jetzt nur noch bei HBO Max. Also es bezieht sich jetzt auf die ganzen abgeschlossenen Serien, auf alle, die neu starten. Also bei HBO Max wird man jetzt noch was wie Night of the Seven Kingdoms sehen oder jetzt The Pit. Und so abgeschlossene Staffeln wie Sopranos zum Beispiel oder True Detective, das gibt's halt alles nur noch bei Max. Und alles, was jetzt halt fortlaufend noch ist, also sowas wie House of the Dragon oder zum Beispiel auch Euphoria, das wird auch weiterhin bei Wow zu sehen sein. Das heißt, das läuft dann parallel auf beiden.
Mhm.
Aber es gibt's halt alles bei Wow nicht mehr jetzt.
Das ist schon erheblich.
Ja.
Also, so, wenn man mal so bedenkt, dass Wow so für uns hierzulande ja so die Bastion war, um solche Inhalte zu sehen. Und jetzt läuft da wirklich so gefühlt alles außer halt das, was gerade noch läuft.
Genau, und was ich sagen wollte, ist, dass das das Wow so von der Qualität her und vom Overlay über die Jahre ein bisschen besser geworden ist, aber es war früher wirklich eine Katastrophe, da was zu schauen.
Schlimm.
Ja. Also ich finde es immer noch, ich finde es immer noch nicht so ganz geil, weil zwischendurch, ich habe halt immer noch diese Flashbacks, diese Horrorfolge inhaltlich von Game of Thrones, die lange Nacht, die hat halt bei Wow damals, die hat auch schrecklich ausgesehen.
Ja. Mich erinnert es übrigens an diesen Funkpost, der auch wirklich vor 22 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme kam, zur ARD-ZDF-Medienstudie der letzten beiden Jahre. Da ging es nämlich darum, welche Streaming-Dienste in der Gruppe von der 14- bis 29-Jährigen so benutzt werden. Und das fand ich halt auch super spannend, dass 65% mindestens einmal die Woche Netflix nutzen. Also wie hoch da der Anteil von Netflix ist. Und ich hätte gedacht, dass der von Prime Video höher ist. Einfach weil halt sehr viele auch Prime-KundInnen sind. Ja. Und der von Prime Video ist wirklich bei fast der Hälfte, nämlich bei 38,3%.
So wild.
Das ist schon wirklich deutlich weniger. Und dann kommt Disney Plus, Wow, dann die ZDF und die ARD-Mediathek.
Yay.
Das heißt, jeder Fünfte benutzt einmal die Woche mindestens die ARD und die ZDF-Mediathek. Zum einen ist es schon krass, dass es so eine hohe Zahl ist. Zum anderen aber könnte sie noch höher sein, weil jeder hat Zugriff darauf. Und es ist quasi, ne, wenn man die Rundfunkgebühren nicht mitzählt, ist es quasi gratis.
Da liegt Gold, Leute.
Ja, und da gibt es auch teilweise wirklich krasse Sachen. Das nur noch mal so als Tipp, so als Service-Dingsbums. Und 16,9% RTL Plus und 14,4% The Zone.
The Zone!
Da kannst du jetzt.
Wo ich früher immer gedacht habe, dass das Dazn heißt. Dazn,
ja. Boah, ganz ehrlich, ich finde es Dazn. Ehrlicherweise
klingt cooler. Ja, klingt stimme ich cooler. Zu. Aber The Zone.
Aber die verlieren ja eh auch alle Rechte gefühlt und sie werden jetzt immer teurer, oder?
Also Sportübertragungsrechte, das ist wirklich. Also, wenn wir uns über die Fragmentierung von Streamingdiensten für Filme und Serien schon aufregen, beim Sport willst du gar nicht erst anfangen.
Ja, das ist Horror. Das kriege ich immer mit. Also, dass sich alle über The Zone aufregen, dass sie teurer werden und immer weniger zu bieten haben.
Aber. Ja. Also es ist schon krass, dass weder Apple TV hier dabei ist, wo man ja auch hätte denken können, dass Leute mit Apple-Geräten irgendwie mehr Apple TV benutzen. Vor allem, Apple hat auch ein paar krasse Serien im Angebot, wie aktuell Pluribus oder so, egal wie man die jetzt findet.
Severance.
For All Mankind. Succession und so.
Shrinking, Ted Lasso und so.
Ja. Und vor allem.
Sorry, Succession nicht, das ist HBO.
Ach so, sorry.
Aber wir können jetzt bei HBO Max gucken.
Ja. Aber die Sache ist, Apple hat auch einfach eine geile Qualität. Es macht auch super viel Spaß, Apple TV zu nutzen, finde ich. Ohne dass es jetzt Werbung sein soll. Deswegen wundert es mich, dass es so niedrig ist. Und vor allem auch Crunchyroll ist zum Beispiel auch nicht dabei.
Ja. Ich hab immer Gefühl, so die Anime-Community ist ja auch wirklich, sie ist laut, sie ist da und so. Aber ich habe ein Gefühl, es ist dann doch irgendwie eine Nische. Ich habe keine Ahnung, ich bin da auch, habe mich auch irgendwie so sehr, sehr erstaunt, weil eigentlich kriegt man ja immer mit, dass Crunchyroll eigentlich so auch so ein hiesiger Streaming-Dienst ist.
Also das Schöne, wenn es halt um Anime geht, dann ist halt Crunchyroll da und hat einfach sehr, 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 sehr viel. Ne? Und das fühlt sich noch so an wie altes Netflix, wo wirklich viel auf Netflix auch wirklich war.
Netflix 2014.
Ja. Ja.
Ich meine, Netflix hat immer noch so anime-technisch immer noch ein bisschen was zu bieten. Ne?
Sowas wie Demon Slayer zum Beispiel ist auf Netflix und nicht auf Crunchyroll.
Ja.
Aber es ist halt auch spannend bei Netflix, dass die halt jetzt über die Jahre es geschafft haben, so ihren eigenen Katalog so zu erweitern, dass, ich meine, die haben noch viele Fremdinhalte, die sich dazu kaufen, aber die produzieren ja auch wahnsinnig viele Serien und Filme jetzt selber oder kaufen das ein. Und ja, ich meine, du hast halt bei keinem Streamingdienst, ich müsste es jetzt noch mal nachgucken, hast du so eine hohe Fluktuation an neuen Sachen.
Ja.
Das stimmt. Also ich war wirklich auch bei den Weihnachtsfilmen erstaunt, also als ich letztes Jahr so sehr viele Weihnachtsfilme geguckt habe, wie viel Netflix an Weihnachtsfilmen produziert. Es ist der Wahnsinn. Also wenn ihr euch wirklich da alles anguckt, und es ist ja so, in den USA gibt es ja diesen Hallmark-Channel, der so sehr billige, auch schnulzige, ganz, ganz schlimme Fernsehfilme veröffentlicht. Und jetzt ist gefühlt, Netflix wird so langsam zum Hallmark-Channel, weil all diese Weihnachtsfilme sind genau die gleiche Richtung, einfach sehr billig zu produzieren und in der Masse. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von Netflix.
Auf jeden Fall.
Ob es qualitativ eine Stärke ist, ist halt die andere Frage. Aber ja, bei HBO Max steht auf jeden Fall Qualität im Namen, ne?
Also, wenn man wirklich mal auf die Seite geht und da so durchscrollt, da sind schon ein paar wirkliche Schmuckstücke dabei.
Boah. Aber ich muss auch sagen, du hast auch gesagt, endlich startet HBO Max in Deutschland. Ich sehe das noch ein bisschen anders, weil ich finde es irgendwie ein bisschen kacke, dass jetzt noch ein Streaming
kommt,
der was kostet. Und das Ding ist, früher hast du halt auch die ganzen Inhalte bei Wow bekommen. Und jetzt gibt es halt noch einen zusätzlichen Dienst, der nicht so viel bietet wie Wow, aber halt noch zusätzlich da ist.
Ja, aber ist nicht aktuell die Möglichkeit, dass man Wow einfach Tschüss sagt und dass man zu HBO Max
wechselt. Du hättest auch Ciao sagen können, dann hätte ich es
gesagt. Ciao zu Wow, ja.
Ja. Klar, das kann man so machen, aber ich meine, ja, ist halt noch ein Streaming-Dienst. Ja, bei Wow gibt es halt auch ein paar Sachen, die interessant sind. Ich meine, die haben ja auch ein paar Eigenproduktionen, die ganz cool sind.
Ja.
Sowas wie, okay, ich habe es nicht gesehen, aber Marius fand es ganz gut, Das Boot. Mhm. Ich bin auch gar nicht sicher, ob Der Pass auch eine Sky-Produktion ist.
Ja. Und jetzt hier in Nürnberg kommt ja auch noch raus.
Ja.
Ist
auch so ein. Und Moment, ich hatte auch was geschrieben, das fand ich sauwitzig, in der Pressemeldung, in so einem Artikel habe ich halt gelesen, dass also Sky Deutschland soll jetzt von RTL gekauft werden. Mhm. Das ist ja auch eine interessante News.
Ob das so eine gute Investition wird wie Stefan Raab, ist halt die andere Frage.
Das wird, ja, genau.
Da gab es auch jetzt wirklich hunderte Massenentlassungen.
Ja.
Weil RTL News Team komplett neu.
Ja.
Ne? Blablabla.
Und das Ding ist ja, dass die ganz viele HBO-Inhalte jetzt bei Sky eben wegfallen und bei Wow, weil haben wir ja gerade schon besprochen. Und die haben jetzt einen neuen Deal geschlossen mit Sony Pictures Television. Und das heißt, da werden dann einige Filme und Serien auf Sky und auf Wow laufen, die von Sony sind. Und, das fand ich so witzig, die Ultra-Mega-Bombe. Wisst ihr, welches krasse Event auch auf Sky und Wow laufen wird?
Domine Day.
50 Jahre Roland Kaiser.
Nein.
Ein Leben für die Musik.
Ach, schön.
Geil. Geil, aber ganz ehrlich, Rolle ist ein stabiler Atze. Der ist Rolle ist im Herzen stabil geblieben.
Ja.
Wisst ihr, was auch eine Sky-Eigenproduktion ist?
Was?
Tschernobyl.
Aber ist es nicht
HBO und Sky UK.
Oh.
Ja. Vielleicht wird das dann bei beiden bleiben.
Das ist eh so wild. Also es gibt da eh immer so krasse Verschachtelungen bei so vielen Produktionen, weswegen dann irgendwie lizenztechnisch das bei dem einen läuft und bei dem anderen nicht.
Ja.
Also.
Ja. Ich habe auch ich meine, RTL will jetzt Sky kaufen und denkt man sich so, hier, HBO hat jetzt die ganzen Sachen von Sky geklaut. Aber das Witzige ist, wenn man sich bei HBO Max anmeldet, kann man direkt auch so ein Abo abschließen, wo dann RTL Plus noch mit dabei ist.
Wild, das ist ganz, ganz wild. Aber was du auch noch eben so erwähnt hast zu dem, es ist wieder ein neuer Streamingdienst, das ist ganz, ganz schlimm. Also wenn man halt wirklich alles gucken möchte, muss man monatlich echt ein Huni-Minimum hinblättern, gefühlt.
Oder halt die ganze Zeit hin und her
switchen. Das stimmt, aber es ist halt auch anstrengend. Also es ist wirklich, ich verstehe das, wenn man da keinen Bock drauf hat und dann irgendwie auf einem Abo dann hängen bleibt, aber dann muss man wieder mehr bezahlen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und HBO Max ist jetzt schon angekündigt worden, dass ab Januar 2027 jedes Abo-Modell schon 1 Euro teurer wird. Ist das nicht geil, Leute?
Ja.
Ist das nicht geil?
Das ist quasi Qualität.
Ja, ach ja, es ist ein bisschen traurig. Also ich find's traurig. Aber lasst uns doch mal über die Inhalte da reden. Vor allem eine Serie, die Jonas ja eben schon gesagt hat, dass er da die Finger nicht lassen konnte von.
Nämlich same. War mir ja genauso.
Ich meine, in Deutschland, wir haben jetzt ein Jahr warten müssen, um die Serie endlich sehen zu können, weil die einfach nicht lief. Und zwar The Pitt, diese neue Krankenhausserie, die jetzt auch bei den Golden Globes abgeräumt hat.
Die hat ja auch schon bei den Emmys abgeräumt. Ich bin dadurch vor allem darauf aufmerksam geworden und habe dann über die Weihnachtszeit halt direkt die erste Staffel durchgesuchtet, weil wir halt das schon konnten über Screener und die einfach netterweise bekommen haben, ohne dass wir auch angefragt haben oder so. Das war natürlich sehr schön, auch danke dafür nochmal. Aber die zweite Staffel konnte ich nicht gucken, die halt auch schon jetzt startet in den USA. Die,
und auch zeitgleich hier in Deutschland übrigens.
Ach so, die kommt auch direkt hier in Deutschland raus.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und die kann ich jetzt endlich auch mal weitergucken, weil die jetzt auch untertitelt ist. Denn es ist nicht immer ganz leicht zu folgen.
Es ist eine Krankenhausserie. Eine der Hauptfiguren wird gespielt von Noah Weil. Den kennen wir ja zum Beispiel aus Emergency Room.
Ja.
Das heißt, der ist jetzt in einer weiteren Krankenhausserie.
Und da sah der noch so jung und frisch und bartlos aus. Und
ja, genau. Ist er so. genau. Und in der Serie geht es ja um eine 15-stündige Schicht in Pittsburgh, in der Trauma-Unit von einem Krankenhaus.
Also der Notfallambulanz
quasi. Genau, aber für ein Trauma-Unit hört sich so viel cooler.
Auf jeden Fall.
Und es geht quasi so um mehrere Figuren, die in diesem Krankenhaus arbeiten und die Figur von Noah Weil ist eine davon. Und wie fandst du die denn?
ich finde die grandios, allerdings mit ein paar paar Anmerkungen wie hin und wieder die Dialoge. Nichtsdestotrotz, also ich finde die Struktur extrem spannend. Jede Folge ist eine Stunde in dieser Schicht im Krankenhausalltag. Ja. Ich mag jede einzelne Figur. Es ist total spannend, weil so viele verschiedene Storylines aufgemacht werden und man so ein richtiges Gefühl auch für die Patienten und Patientinnen bekommt.
Ja, man will immer so, ne, dann muss er wieder zum Nächsten und du denkst dir so, was passiert bei ihm und was passiert bei ihm? Das sind wie so 5000 Mini-Cliffhanger innerhalb von der Folge.
Genau, das ist es. Und es wird die ganze Zeit hin und her gesprungen und das ist aber nicht nervig oder irgendwie überfordernd, sondern das erzeugt so eine unglaubliche Dynamik und Spannung, finde ich.
Ja.
Ich habe mittlerweile auch übrigens mit einem Hausarzt darüber gesprochen. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt,
hier, guck dir die Folge an.
Ich habe nichts, aber wie findest du The Pit? Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe einen guten Freund, den Thomas von Better Board Games, dem YouTube-Kanal. Der ist Brettspiel-Fan und Hausarzt. Und ich habe ihn mal gefragt, der hat auch im Krankenhaus gearbeitet eine Zeit lang. Also die Sache ist, das geht tief ins Medizinische hinein und diese Abläufe sind zutiefst medizinisch. Ja. Und ich habe das mal auf Englisch ohne Untertitel zu gucken versucht. Keine Chance.
Ja, ich meine, selbst mit Untertitel versteht man einfach nur die Hälfte.
Natürlich, genau. Und dann werden immer wieder Wörter gedroppt, wo man keine Ahnung hat, was das bedeutet. Man kriegt so langsam, kommt man immer wieder so ein bisschen rein und lernt tatsächlich auch ein bisschen was, was auch schön ist. Ich habe ihn mal gefragt, wie realitätsnah das alles ist und er meinte, es ist schon sehr nah. Also klar, da passiert sehr viel auf einmal und viel zu viel auf einmal und er hatte auch erst 2, 3 Folgen gesehen und so ein paar Laborergebnisse kommen dann zu schnell und so, aber der meinte, das sind so, also es ist so wurscht. Das ist schon alles sehr authentisch und detailgetreu.
Was ich mich frage, geht es wirklich sehr viel, beziehungsweise ausschließlich um diese medizinischen Vorfälle und allem Möglichen, oder geht es auch ein bisschen um das Zwischenmenschliche von den Leuten, sowohl die da operieren und alles?
Es wird auch so Kritik an dem Gesundheitssystem in der USA genommen. Also das ist auch ein großer Teil davon. Es geht darum auch, wie rentabel ist das Krankenhaus, was haben die für einen Durchlauf an Patienten und Patientinnen. Das spielt alles eine Rolle. Also das ist so.
Ja. Und warum muss ein Krankenhaus überhaupt rentabel sein, Profit erwirtschaften? Mhm. So, warum sollte das? Ist das nicht schon ein Fehler im System?
Dann die Frage noch, ist die zweite Staffel, spielt die praktisch so einen Tag später? Wann spielt die?
Das will ich nicht spoilern.
Ah, okay, gut.
Natürlich, so viel lässt sich sagen, es ist eine neue Schicht, eine andere Schicht. Und es vergeht natürlich ein bisschen Zeit. Ja, mehr sage ich.
Okay. Aber ich habe gedacht, das wäre auch spoilerfrei.
Aber es dreht sich wieder um dieselben Figuren.
Ja, also muss ich es jetzt auch nicht so vorstellen, als ob das jetzt so 100% wäre, wie zum Beispiel bei 24, wo wirklich jede Folge genau die Zeit dauert, wie sie auch in Echtzeit dauert. Also die Folgen sind immer so 40, 45 Minuten lang und das ist dann halt immer eine Stunde.
Okay.
Also durch die ständigen Wechsel in den Storylines und dass wir immer wieder unterschiedliche Ärzte und Ärztinnen irgendwie begleiten, dass dadurch verspielt sich das auch.
Ja, ich fand das auch bei 24, ich fand das war eine coole Serie, aber es war irgendwann auch saunervig.
Aber ja.
Auch wenn die es echt gut hinbekommen haben, das so abwechslungsreich zu gestalten. Aber ja, ich habe jetzt die ersten 4 oder 5 Folgen gesehen, ich bin mir gerade nicht sicher.
Du hättest gerne mehr geguckt.
Ich finde, man braucht so ein bisschen, um reinzukommen, die ganzen Figuren kennenzulernen, aber jetzt, das zieht gerade richtig bei mir an. Und es war so eine Storyline mit, ich spoilere jetzt nicht, aber mit diesem älteren Herrn und den 2 Kindern. Mhm. Die hat mich gestern, hat mich so krass gekriegt. Also ich hatte wirklich so Tränen in den Augen und so, ich muss jetzt schlafen.
Ja. Aber ich finde vor allem, man merkt bei der Serie auch, was für einen riesigen Respekt und was für eine Zuneigung diese Serie und die Schöpfer dahinter, vor allem Noah Wyle ja auch selbst, der ja auch mitgeschrieben hat, der Hauptdarsteller, für Menschen im Gesundheitssystem haben. Das ist nicht petty. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort für petty ist. Das ist nicht hinterhältig oder irgendwie gemein oder negativ und in alle Richtungen, sondern es kritisiert wirklich das System. Ich finde es auch immer sehr schön, dass sehr, sehr viel aus der Spannung, du hast eben die Frage gestellt, so, die keifen sich, die sind alle hochprofessionell und die sind alle extrem gut in ihren Jobs und es gibt so niemanden, der da rausfällt oder so und das finde ich schon echt sehr schön, weil es irgendwie sehr einfach gewesen wäre, irgendwie Spannung dadurch zu erzeugen, dass die irgendwie untereinander irgendwie die ganze Zeit streiten oder was auch immer. Es kommt sehr viel was die Konflikte angeht, kommt entweder von außen oder irgendwie von der Krankenhausleitung und wenn ich sage System, meine ich eben damit auch so den Kapitalismus, weil das ist halt immer wieder die Frage gestellt wird, so warum müssen wir profitabel sein, warum geht es bei uns immer hier um Geld verdienen, wir sind ein verdammtes Krankenhaus und gleichzeitig kommt auch sehr viel von der Spannung durch die teilweise sehr komplexen Fälle. So. Ja. Und es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Verletzungen und Erkrankungen, die da so reinkommen. Das ist auch sehr spannend mitzuverfolgen. Ich würde halt sagen, also wenn man so daran geht, so ich will wirklich den möglichst realitätsgetreuen Krankenhausalltag eines Notfallarztes und so weiter bekommen. Weiß ich nicht, weil es passiert schon sehr, sehr viel. Also ich habe das Gefühl, da sind so irgendwie so viele Schichten in eine gepackt.
Ja, das ist so das quasi das Best-of oder Worst-of von dem Krankenhausalltag.
Genau, ohne irgendwie in, aber ich habe auch keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht, aber das ist so.
Vielleicht ist Pittsburgh auch ein heißes Pflaster.
Du weißt ja auch nicht, was alles passieren wird. Du bist erst bei Folge 5, da kommt noch was.
Sweet Summer Child.
Sweet Summer Child, ja.
Genau. Ja.
Nee, sag.
Nee, ich will dann darauf übergehen, es startet ja noch eine andere Sache.
Ich wollte nur noch einmal kurz sagen, ich bin wahnsinnig hyped, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr The Pitch schon gesehen habt und wie ihr es fandet, ob ihr da mitgehen würdet. Ja.
Wirst du es gucken?
Und ich hab Bock, also ich sag's, wie es ist, auf HBO Max startet noch so viel, auf das ich richtig Bock habe. Und ich möchte aber im gleichen Atemzug auch noch einen Film erwähnen und empfehlen, der in die gleiche Richtung geht wie The Pit. Der ist letztes Jahr erschienen. Heldin heißt der, mit Leonie Benisch. Das ist eine Schweizer Produktion. Und es geht darum, den Arbeitsalltag einer Krankenpflegerin zu zeigen in einem Krankenhaus, die eine Schicht halt durchlebt. Und diese Schicht ist wirklich sehr aufbrausend. Und es zeigt halt auch, wie kaputt das Gesundheitssystem in Deutschland, Schweiz und Österreich ist und zeigt auch, also ist sehr kritisch und sehr, sehr toll und auch wirklich sehr stressig und alles möglich. Und Leonie Benisch ist eh fantastisch. Also.
An der Stelle auch, was wir eh schon in unseren 10 besten Filmen des Jahres 2025 empfohlen haben, Code Free. War ein Film, der auf Festivals lief, hierzulande vor allem. Relativ kleiner Film aus den USA wieder, und es geht auch sehr viel um das US-amerikanische Gesundheitssystem, aber da geht es um Notfallsanitäter und eine Schicht im Leben eines Notfallsanitäters. Und das ist auch eine sehr, sehr krasse Serie, weil die sehr lustig ist, aber auch sehr hart und sehr dramatisch. Es ist so, ich hatte stellenweise das Gefühl, es ist wie so ein bissig beißenderes Scrubs in Filmform. Also ich fand den irgendwie echt sehr überragend dafür, dass der so klein und unbekannt ist hier in Deutschland. Mhm. Code Free.
Ja. Würdet ihr The Pit auch schauen, wenn das eine Serie wäre über einen 15-stündigen Tag von Brad Pitt?
Du.
Boah, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Nee.
Nee.
Am Set von F1. Am Set von F1.
Da, wo er einfach nur cool durchs Bild läuft. Die ganze
Zeit die Bälle gegen die Wand.
Genau. Und dann noch die Jacke sich. Ganz ehrlich, F1 auch so ein weirder Film so im Nachhinein. Wirklich so einfach mal zu zeigen, wie cool Brad Pitt einfach ist. So.
Der hat aber auch in dem Film wirklich einen der coolsten Figurennamen, den ich je gehört habe.
Oh ja, das ist auch.
Wie heißt der nochmal?
Ich weiß nicht, ob es war komplett übertrieben.
Was? Sonny Hayes?
Sonny Hayes.
Sonny Hayes.
Ja. Das ist ja mein. Ja, Sonny Hayes. Einer meiner Spitznamen ist ja Johnny McCool. Da wollte ich das ja auch mal so reproduzieren.
Ich habe so ein Gefühl, es gibt auf dieser Welt mindestens 2000 Johnny Cools. Johnny McCools. Ich glaube, es gibt mindestens.
Ich glaube, es gibt einen Astronauten.
Es gibt ich wollte es gerade sagen, es gibt einen Astronauten, ja.
Nein.
Ja. Ja, ja,
okay. Weißt du, was mein Spitzname war? Lenny McCool. Also, ich glaube, ich sehe ein Muster.
Ich hab nämlich mal einen. Es gibt einen William McCool, sorry, es war William McCool. Der ist aber auch tatsächlich gestorben bei der. 2003 war Challenger oder Columbia?
Nee, Challengers, der lief vorletztes Jahr.
Das war, warte mal, der ist bei irgendeinem Raumflug verunglückt.
Das war ein Gag für mich.
Ich hab nicht so gehört, es tut mir leid.
Alles gut. Ja. Du kannst mal weitergucken. Ich kann ja gerade noch kurz sagen, alle Leute, die hier
Columbia.
Zugucken.
Columbia. Ja, Space Shuttle Columbia.
Pictures. Wir haben.
Alter!
Wir haben noch eine Serie in petto, die auf HBO Max startet.
Mhm.
Und zwar, wenn ihr hier zuschaut, seht ihr im Hintergrund überall per eine Targaryen-Flagge.
Ach ja, stimmt ja.
Nächste Woche startet in Deutschland Night of the Seven Kingdoms. Und am Dienstag kommt auch schon unsere erste Folgenbesprechung dazu. Wollte ich mal ein bisschen Werbung schon machen. Und die Folge von der Serie, die ist 40 Minuten lang.
Mhm.
Ich glaube, unsere Folgenbesprechung ist wieder über 2 Stunden lang.
Das ist nämlich auch was, ich habe es bereits in der Folgenbesprechung gesagt, die wir schon gedreht haben. Ich sage es jetzt nochmal. Wir hatten zum ersten Mal in unserer Geschichte der Folgenbesprechungen die Möglichkeit, die Serie in voller Länge vorab zu gucken, was für mich unvorstellbar ist, was wild ist. Die Sache ist, wir haben auch darüber diskutiert, so wie machen wir das? weil irgendwie natürlich leben die Folgenbesprechungen davon, dass wir natürlich irgendwie das mit zeitgleich gucken mit dem Publikum und auch sagen, ah, ich bin gespannt, wie sie das nächste Woche auflösen wollen und so weiter. So, ich saß wirklich zu Hause und wusste halt, wenn ich auf diesen Link klicke, mich anmelde, kann ich alle sechs Folgen von The Night of the Seven Kingdoms gucken. Und ich saß und habe gesagt, Jonas, das geht, also ich kann nicht. Das ist,
ja, ich glaube, das kann jeder da draußen nachvollziehen.
Ja, das ist so, wenn du einem trockenen Alkoholiker irgendwie so eine Wodkaflasche in die Hand gibst. Ja. So, trink das nicht.
Ja, das ist heute mit seinen Süchten.
Ja, es ist, ja. Wir haben doch eben schon mit der Screentime festgestellt, dass Jonas sein Leben im Griff hat und ich nicht.
Nee, das Ding ist ja auch, wir haben jetzt die erste Folgenbesprechung schon aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Die ist gerade in der Postproduktion. Und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Also mit dem Wissen, was da passieren wird.
Ja, es hat ganz gut funktioniert, mit dir eine Folgenbesprechung aufzunehmen.
Nein, ich meine halt, dass wir die anderen Folgen halt auch schon so im Kopf haben. Ich kann mich immer gut daran zurückversetzen, so was ich dann gedacht habe, als ich das erste Mal geguckt habe.
Mhm. So. Jetzt möchte ich aber hier den Interviewer einnehmen und euch fragen, wie ist es, Folgenbesprechungen aufzunehmen? Ist es noch so, ist es wirklich wie nach Hause kommen? Verlernt man das so dann über die Laufzeit? Oder freut man sich wirklich da am meisten drauf?
Ich freue mich immer drauf. Also ja. Ich liebe Folgenbesprechungen. Ich nehme die auch total gerne auf. Und es macht einfach so viel Spaß, sich in diese Welt jedes Mal hineinzubegeben und freue mich immer, wenn eine neue Game of Thrones Serie startet. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn sie auch sehenswert ist, wenn sie gut ist. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich finde sie sehr sehenswert.
Okay. Ich finde, man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Mhm. Und ich finde, man hat am Anfang immer so ein, man will schon abliefern und deshalb wird immer die erste Folge immer so besonders anstrengend,
ja, das kannst du
die Folgenbesprechung, weil man da halt so wirklich alles reinpacken will, was möglich ist. Und dann werden die halt immer auch sehr lange.
Deswegen ist die auch so verdammt lang geworden. Wieder.
Aber ganz ehrlich, wen hätt's gewundert? Also, ja. Also als ihr da ans Mikro gegangen seid, habe ich mir schon gedacht, das wird länger.
Ich meine, die Exkurse zu Game of Thrones und das Lied von Eis und Feuer ist eine Sache. Aber Jonas hat Exkurse zu Pferden gemacht.
Ja.
Zu Währungen.
Ja.
Was noch?
Ja, zu dem Heller.
Zum Heller, genau. Ja. Und deswegen begeben wir uns in wilde Gefilde.
Guck mal, ganz ehrlich, wenn wir jetzt eine Folgenbesprechung machen würden, die ist eine Dreiviertelstunde lang.
Ja, boah, da würde ich nicht mal draufklicken.
Nee, ich meine, da klingt
die Leute drauf. Da würde ich dir ins Gesicht spucken, wenn ich dich im Echt sehe.
Aber was ist der Unterschied zwischen einer Dreiviertelstunde und zwei Stunden?
Meine Screentime, du. Nee, das sage ich dir
wenn
auch.
Wenn du eine Dreiviertelstunde was guckst, dann guckst du auch die zwei Stunden das durch.
Ja, absolut.
Und dann bekommt man wirklich so jedes Detail so auseinandergenommen und neu zusammengeschraubt.
Das ist so, wie wenn du ins Restaurant gehst und der Kellner bringt dir dein Essen, kaut's dir vor und spuckt's dir wie so eine Vogelmutter in den Mund. Das ist so,
genau.
So nimmst du das Wissen in so einer Folgenbesprechung auf. Und das ist
so schön.
Ja.
Oh. Ja, also ich
bin. Wir sind eure Müttervögel.
Genau.
Ihr seid
Game of Thrones Müttervögel.
Ich kann nichts mehr hinzufügen. Aber ist es dann so, dass man dann mit jeder weiteren Folge dann ein bisschen mehr in den Flow reinkommt, nachdem man diese erste große Folge mit Wissen vollgepackt hat?
Ja.
Ja, definitiv.
Nicht, dass die anderen Folgen weniger Wissen haben.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die anderen Folgenbesprechungen so lang sein werden wie die erste. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es safe.
Es ist gejinxed.
Ja.
4 Stunden.
Nee, ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also die Folgen sind ja auch relativ kurz.
Das stimmt. Also das ist ja auch ein Unterschied zu, also man muss halt, wir gehen irgendwie immer davon aus, dass Leute auch so tief drinstecken und alles gesehen haben, irgendwie wie wir. Aber man muss auch dazu sagen, gerade bei dir, Lenny, du hast ja wirklich sehr wenig Game of Thrones Erfahrung.
Mhm.
A Night of the Seven Kingdoms würde ich dir trotzdem ans Herz legen. Du kannst sie gucken, einfach ohne jegliche Verbindung zu Game of Thrones und so weiter. Du wirst, glaube ich, durch das ganze Secondhand-Wissen, so das Passiv-Wissen, dass du so aussagst, du hast hundertprozentig den Namen Targaryen schon mal gehört.
Mhm.
Man kann die Serie gucken und sie ist sehr viel kleiner als Game of Thrones. Und wenn sich Game of Thrones um ganz, ganz viele verschiedene Figuren und Story-Stränge dreht und verschiedene Schauplätze, die alle dann irgendwie so sehr vertrackt miteinander interagieren und intrigieren und was weiß ich. Das ist hier ganz anders. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine, geerdete, gefühlvolle Geschichte. Vor allem auch über die Freundschaft von einem jungen Heckenritter und einem Stallburschen. Und die ist sehr berührend und die ist halt sehr viel kleiner, so im Scope. Und die Folgen sind auch nur halb so lang. Also tatsächlich sind die Folgen nur so 30 bis 40 Minuten lang. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass diese Serie etwas untergeht, so im Vergleich zu Game of Thrones oder auch House of the Dragon. Ich meine, House of the Dragon ist schon kleiner als Game of Thrones.
Aber ich meine, sie haben zumindest jetzt mit dem Start von HBO Max in Deutschland vielleicht dann so, ne, hier, diese Serie wird auch darauf kommen. Mhm. Vielleicht wird es dann ein bisschen größer, als wenn das jetzt schon HBO Max ein Jahr laufen würde.
Ja, absolut.
Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wozu ich Folgenbesprechung machen könnte, wäre Heated Rivalry. Das ist nämlich noch die Hit-Serie schlechthin, die, über die alle reden. Und die startet am 6. Februar auf HBO Max. Und glaub mir, da werde ich um 0 Uhr bei, da chillen und warten, bis die kommt, damit ich sie endlich sehen kann. Ich weiß, ihr habt sie alle schon irgendwie gesehen, ihr Schlingel.
Ich krieg das die ganze Zeit mit. Es geht um queere Eishockeyspieler? Oder
ja, es ist ein Softporno. Es ist ein Softporno über, man kann es nicht beschönigen, es ist ein Softporno über zwei Eishockeyspieler, die sich ineinander verlieben. Und es wird heiß. Das Eis, das schmilzt, es wird gebumst. Und ich sag's, es ist, die Welt redet darüber, ich will auch drüber reden. Ich will mitreden und ich find's sehr lustig. Sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld und im Internet in Deutschland haben diese Serie schon gesehen und ich weiß nicht, wie ihr die gesehen habt. draußen ist sie nämlich noch nicht, aber
vielleicht haben sie bei HBO Max in den USA geguckt, als sie im Urlaub waren.
Genau. Ich bin auch immer ständig in den USA im Urlaub, wenn ich irgendwas gucken möchte, was hier noch nicht draußen ist.
Mit der Airline VPN erst richtig. In die USA geflogen. Vor allem, ich finde auch Heated Rivalry ist so ein schöner poetischer Name für diese Serie. So, ich hätte das so Cocky Hockey oder sowas genannt.
Cocky Hockey. Oh mein Gott, okay. Garantiert. Es ist ja, das habe ich auch jetzt irgendwie so mit und mit immer erfahren, weil es gibt so ein Rom-Com-Buch, das ist auch so eine Hockey-Love-Story und das ist so ganz, ganz prominent. Und dann habe ich aber erfahren, dass es wirklich ein Genre ist, dass es Hockey-Love-Stories gibt und dass es wirklich ein Genre ist.
Weißt du, was ich noch viel absurder finde?
Was?
Formel 1 ist ja auch quasi so ein Subgenre bei so Rom-Coms und ist auch richtig groß.
Was?
Ja.
Das ist neu für mich.
Formel 1.
Was?
Ja.
Wie, wo, wann?
Du musst nur mal in irgendeinen Buchladen gehen, dann so in die Rom-Com-Abteilung bei den ganzen. Da siehst du dann irgendwie auf dem Cover so in Comic so eine Frau und so und dann so ein Formel 1-Rennfahrer. Es gibt, glaube ich, auch. Ich glaube, da wird sogar was verfilmt. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Und das hat sich so in den Grundzügen angehört wie die Story von F1.
Ja, doch, das ist eine deutsche Produktion, ne?
Ey, ich hab's nur mal gegoogelt und die Titel klingen alle gleich. Pole Position, Racing Heat, Chasing Hearts, Cross the Line,
Heated Rivalry,
Heart Racing.
Das ist ja, also wirklich, wenn ihr Formel 1-Fan seid, voll gut und alles, aber ich finde, das ist, also es macht gar nichts mit mir. Also wirklich, also da spüre ich nichts. Keine Liebe, gar nichts.
Was wäre so die lustigste Sportart, die in so einer Rom-Com so komplett übertrieben.
Minigolf. Es gibt
Minigolf.
Minigolf.
Oh, Minigolf ist stark.
Starker
das ist stark, ja.
Es gibt in der Türkei das sehr traditionelle Ölringen, falls ihr das kennt.
Aber das ist doch schon heiß.
Ist das, was man sich vorstellt, was es ist?
Also das wird immer auf so irgendwelchen Feldern in den Bergen und so gemacht.
Sorry, aber das ist ultra hot.
Es werden so kanisterweise Olivenöl wird hergebracht. Und dann wird das so einfach auf die Leute so draufgeschüttet, so Olivenöl. Mhm. Und das sind meistens so ultra, sie sehen fast schon aus wie Sumo-Ringer, das sind so ultra muskulöse, aber auch breit gebaute, bärtige türkische Männer. Und auch sehr haarige türkische Männer, die immer nur so eine sehr hautenge Lederhose tragen, bis zu den Knien,
oberkörperfrei. Mit jedem einzelnen Detail, was du erzählst, wird es besser.
Und dann wird geringt. Ihr habt noch gerungen. Ihr habt noch nie türkisches Öl-Wrestling.
Nein. Aber ich habe ein neues Rabbit Hole, in das ich reinschützen werde.
Ich glaube allein, dass du die Geschichte jetzt erzählt hast, es wird da draußen irgendjemand sein, der schreibt jetzt eine Rom-Com genau zu dem Thema.
Hier, ich habe euch mal Bilder rausgesucht.
Okay. Now we are talking.
Ja, das macht leider sehr viel mit mir. wollen wir mal ein bisschen. Der Podcast hat Sachen angenommen, die ich nicht gedacht habe. Lass uns mal über.
Also, ich will ja nicht sagen, über irgendwie. Das ist schon ein schönes Bild, ne?
Nee, das macht wirklich. Also, es ist. Gut, wo kein Olivenöl zum Einsatz kommt, das sind die Golden Globes. Das, ja, das war, es tut mir leid, ich kann gerade keine Überleitung machen. die Golden Globes sind letztes Wochenende vergeben worden. In der Nacht vom 11. auf den 12.01. wurden die 83. Golden Globes verliehen. Und es gilt so ziemlich als die wichtigste Preisverleihung nach den Oscars in der US-Filmbranche. Und es wird immer so gesagt, es ist so der Weg, der dort geebnet wird für die Oscars. Und
der Gradmesser.
Richtig. Ja. Und ich meine, wenn ihr jetzt noch ein Argument haben wollt, The Pitt zu schauen, das hat zwei Preise gewonnen. Einmal hat Noah Wyle einen Preis gewonnen, quasi als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Und The Pitt hat auch den Preis als beste Dramaserie gewonnen.
Ja, also diese Serie wirklich, was die an Preisen einheimst, ist krass. Mhm.
Das stimmt. Ja. Aber auch in der Filmwelt passiert sehr, sehr viel und viele Preise wurden verliehen. Ich finde es bei den Golden Globes immer so ein bisschen weird, dass ja auch bei den Emmys so diese Kategorien unterteilen. Wir reden da jedes Mal drüber, aber ich muss es jedes Mal auch erwähnen, weil ich finde es einfach absolut dämlich, diese Unterteilung in die zwei Kategorien Drama und Musical oder Comedy. Finde ich.
Ja, es ist ja auch. Also erstmal, es gibt auch ernste, dramatische Musicals.
Richtig, so. Ja,
warum danke, ist das
wo
nicht?
Sind die?
Wo sind die? Und außerdem, ja, es ist halt, es wird immer dann darüber diskutiert, jedes Jahr, oh, warum ist diese Serie jetzt in der Kategorie und diese in der?
Aber guck mal, so wie sich dieser ganze Streaming-Markt zersplittert, man könnte ja die Awards dann auch einfach noch mehr aufteilen. Und dann gibt es halt auch mal hier Best Formula One Rom-Com.
Ja.
Da wird kein Film ausgezeichnet, kein Buch, nichts wird ausgezeichnet. Ja, ich find's aber trotzdem so sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Unter anderem müssen wir über Timothée Chalamet reden. Er hat den Preis für den besten Hauptdarsteller in einem Musical oder einer Komödie bekommen. Und lachen tut man in Marty Supreme definitiv.
Ja, Jonas und ihr habt Marty Supreme gesehen, ne?
Richtig.
Ja. Vor allem, also, das ist ein Film von den Safdie-Brüdern wieder.
Nee, von Josh.
Nee, nur von Josh, okay. Ja,
die
genau. Haben
sich beide dazu entschieden, also in einem Jahr zwei verschiedene Sportfilme rauszubringen. Der eine hat hier, Benny Safdie hat hier The Smashing Machine gemacht mit Dwayne Johnson, Entschuldigung, ich möchte ja nicht mehr The Rock genannt werden. Mhm. Und
du?
Und dann hat Josh Safdie den Tischtennisfilm mit Timothée Chalamet gemacht, nämlich Marty Supreme.
Auf jeden Fall, ich finde, Benny Safdie ist ja auch mehr so als Schauspieler mittlerweile durchgestartet. Und das macht er, finde ich, auch ganz, ganz großartig. Man merkt aber auch vielleicht, dass Josh Safdie eher so der Regisseur von den beiden ist.
Ja.
Weil er tatsächlich eher die besseren Filme macht. Aber die beiden haben wirklich so grandiose Filme gemacht, so tolle Filme. Ich liebe die wirklich sehr. So von Uncut Gems bis hin zu Good Time und so. Das sind wirklich sehr, sehr starke Filme. Und anscheinend ist Marty Supreme jetzt der Nächste.
Ja, ja. Und ich glaube, man erkennt auch jetzt, welcher Safdie-Bruder die geheime Safdie-Soße hatte. Und da am besten gekocht hat.
Das ist noch, weil er an türkisches Ölring denkt.
Ja, das ist von schlimm.
Vielleicht haben die Safdies auch immer so, die haben nicht so ein Writers Room, die haben so ein Oil Room.
Ja.
Da wird auf jeden Fall sehr viel gekocht. Marty Supreme geht nämlich voll in die Richtung von den alten Safdie-Filmen, nämlich wie Uncut Gems, wie Good Time. Es ist nämlich ein wahnsinnig stressiger Film.
Ja. Eine Panikattacke.
Ja.
Also das ist wirklich, so würde ich Uncut Gems und Good Times bezeichnen. Das ist so eine Panikattacke in Filmform.
Also ich meine, Uncut Gems war für mich auf jeden Fall der stressigste von den ganzen Filmen. Das kann man fast nicht mehr toppen. Da gibt es dann bei Marty Supreme doch noch mal so Momente, wo man verschnaufen kann.
Ja, aber es gibt auch Momente, mit denen du wirklich gar nicht rechnest.
Also nicht nur Momente, das sind dann ganze Teile des Films, die einfach von einem kommt ins nächste und dann eskaliert die Situation. Dann ist ein Problem gelöst, dann kommen drei neue. Das kannst du nicht. Also dieser Film ist so abwechslungsreich und so komplett durchgeknallt, das kann man sich nicht ausdenken.
Richtig, also es ist so der Film gaukelt dir so vor, ein Sportfilm zu sein, so ein Tischtennisfilm, bis Marty Mauser, also die Hauptfigur, ein Bad nehmen möchte. Und dann ab dann wird es ganz, ganz wild.
Ja, ich finde es geil, dass man spoilern kann, ohne zu spoilern.
Richtig, ja.
Okay.
Richtig. Und dann wird es wirklich.
Das klingt alles so ein bisschen nach Anora auch, finde ich.
Ja, das habe ich Jonas direkt im Kino gesagt.
Also ich finde, der Mittelteil des Films, der fühlt sich, also die ganze Grundstruktur des Films fühlt sich so an wie Anora. Mhm. Und Anora war für mich, glaube ich, einer meiner Top 2 Lieblingsfilme von vorletztem Jahr.
Der war bei uns Platz 1 im vorletzten Jahr.
Ja.
Hat ja auch den Oscar gewonnen als bester Film?
Genau. Ja. Und genau, wenn ihr so die Struktur mögt von Anora, ist natürlich ein ganz anderes Thema, dann guckt euch auf jeden Fall Marty Supreme an.
statt Prostitution.
Ja. Das ist, ja,
und
muss man wirklich sagen.
Ich habe auch so ein Reel gesehen, da wird ja sehr viel Tischtennis auch gespielt und Timothée Chalamet spielt auch wahnsinnig gut. Und der hat sich schon 2018 mit Josh Safdie getroffen, die haben über den Film gesprochen und seitdem hat er dann quasi geübt.
Das ist so wild.
Und an jedem Set irgendwie Tischtennis gespielt.
Ja, der hat gemeint, der hat bei Dune hat er eine Tischtennisplatte mit dabei gehabt. Ja.
Gut, dass er keinen Serienmörder verkörpert.
Was?
Weil dann hätte er Menschen umgebracht.
Ja, ein Ansatz.
Ach so.
Ja.
Dann hätte er ja mit ihren Augäpfeln Tischtennis gespielt.
Oh Gott.
Ja, aber Timothée Chalamet ist wahnsinnig gut in dem Film. Ja, muss man wirklich einmal sagen.
Also, ja. Ich habe ihn nicht gesehen.
Also ich finde, ich bin auch immer so bei Hypes, bin ich immer so, möchte ich da noch mal sicher gehen, ist der Hype wirklich gerechtfertigt? Ne? So,
ich meine, die Marketingkampagne zu dem Film ist insane. Habt ihr das mitbekommen mit diesem britischen Rapper SD-Kid?
Ja. Das ist, ja.
Es gibt einen britischen Rapper, der heißt SD-Kid und der trägt halt immer so eine Maske, man sieht nur seine Augen und das sah halt die ganze Zeit aus, als ob es Timothée Chalamet ist. Und da gab es sau viele Theorien, ist das Timothée Chalamet, weil auch seine Stimme sich so anhört?
Ja.
Und dann haben die beiden zusammen einen Track rausgebracht. Man sieht erst SD-Kid, wie er rappt, und dann kommt Timothée Chalamet rein.
Ja, es ist ganz, ganz wild. Diese Promo ist wirklich, müsste man das mal in einem Video ausklamüsern. Er spielt gefühlt auch in dieser Promo, spielt er auch immer noch seinen Charakter aus Marty Supreme.
Ja.
Und ich finde aber wirklich, also man muss sagen, der Hype ist absolut gerechtfertigt. Ich finde, dieser Preis, alle Preise, die er bisher dafür bekommen hat, sind 100% gerechtfertigt. Ich glaube, es tut ihm auch gut, dass die Konkurrenz dieses Jahr auch nicht so stark ist. Einfach, also es gibt wirklich gar nicht so viele Leute, wo ich sagen würde, boah, das kommt auch nur ansatzweise daran, was er abgeliefert hat da.
Ja, allerdings die beste Lead Actress Performance hat auch sowas von in sich. Das ist nämlich Jessie Buckley aus dem Film Hamnet. Und wir werden wahrscheinlich im nächsten Podcast über Hamnet sprechen. Du, ich und Xenia ist, glaube ich, auch mit dabei. Das ist nämlich dieser Film über Hamnet heißt der Sohn von William Shakespeare. Und es ist ein Film, der es wirklich in sich hat, der extrem sehenswert ist. Und mich hat der vor allem umso, also klar, da spielt auch Dings die Hauptrolle, Paul Mescal. Aber mich hat Jessie Buckley in dieser weiblichen Hauptrolle so wirklich vom Hocker gerissen. Das ist so eine unfassbar krasse Performance von ihr. Sie spielt den Love Interest von William Shakespeare, sage ich mal, ohne zu spoilern jetzt. Und ist eine, ja, ist auch super krass, hat den Preis sowas von verdient, finde ich.
100%. Also ich finde, ich kann da nicht mehr sagen. Es ist immer so schwierig, über Filme zu reden, die noch nicht raus sind und alles Mögliche. Ja, aber
wir
reden
nächste Woche im Detail drüber, weil Hamnet ist wirklich ein fantastischer Film.
Ihr wisst dann auf jeden Fall, was ihr dieses Jahr schon alles schauen müsst. Oder was ihr euch fett im Kalender markieren
könnt. 100%. Das müsst ihr
auf dafür sind wir ja auch da.
Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ich habe mich auch sehr für Rose Byrne gefreut, die in dem Film If I Had Legs, I'd Kick You die Hauptrolle spielt.
Was ein geiler Titel ist. If I Had Legs, I Would Kick You.
Und Conan O'Brien spielt ja auch in dem Film mit. Mhm. Er spielt Therapeuten und ich finde auch, dieser Film lohnt sich sehr. Ich bin sehr gespannt, wer es dann von den beiden dann letztendlich macht, weil bei den Oscars gibt es ja nur die Kategorie beste Hauptdarstellerin und nicht mehr in die Unterteilung der beiden Filme.
Aber wisst ihr eigentlich, was der beste Film ist mit Rose Byrne?
Was denn?
Star Wars Episode 2?
28 Weeks Later.
Stimmt, ja, nein. Oh, ja. Glaub, da hat sie auch.
Sorry, aber sie die Frau? Ich hab das gar nicht mehr auf dem Zettel.
Sie spielt die Mutter? Da, nee, sie spielt nicht die Mutter. Nee. Sie spielt eine, glaube ich, eine Ärztin.
Ja, ja.
Ja.
Die denen dann bei der Flucht hilft. Ja.
Ansonsten haben halt One Battle After Another hat ziemlich abgeräumt.
Unser bester Film aus dem letzten Jahr.
Stimmt.
Nee, stimmt. Sinners war.
Wollte ich gerade sagen. Sinners ist nämlich.
Never mind.
Sinners hat aber auch gewonnen.
Ja. One Battle After Another war aber auf dem Podium. K-Pop Demon Hunters hat abgeräumt.
Ich habe mich gefreut.
Und im Serienbereich war es halt vor allem The Studio im Comedy-Bereich, The Pit halt im Drama-Bereich. Adolescence hat auch gut was abgeräumt. Und, also vor allem die Darsteller. Und Rhea Seehorn, das ist die Hauptdarstellerin aus Pluribus, die hat auch einen Hauptpreis gewonnen.
Absolut
gerechtfertigt. Die hat alle Preise der Welt verliehen. Alleine schon für Better Call Saul. Und
bestimmt.
Ja.
Ich bin jetzt mit Pluribus durch und ich bin kein Fan von der Serie.
Oh, okay.
Wir können nächste Woche alles auch im Podcast ausklammern, wie gesagt.
Ja, ich schaue am Wochenende, die Serie endlich zu Ende. Ich bin da sehr gespannt drauf. Was ich auch noch sagen wollte hier, Stellan Skarsgård für Sentimental Value, absolut gerechtfertigt. Und er hatte auch eine sehr, sehr schöne Rede, wo er auch nochmal gesagt hat, dass Cinema im Cinema geschaut werden soll.
Ja. Und dann hat er gesagt, 28 weeks later.
Ansonsten ist ja auch Mark Ruffalo komplett viral gegangen.
Ja.
Mit seiner, also er hat so einen Pin getragen mit Be Good. Das ist halt benannt nach der, also Good mit E hinten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Heißt die Mutter, die von diesem ICE-Agenten getötet wurde in den USA. Das war ja ein riesiger Vorfall, der auch viele Protestwellen nach sich gezogen hat. Und er hat dann ein Plädoyer gehalten, in dem er sich sehr, 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 sehr klar auch gegen die Trump-Regierung gestellt hat. Und das ist mir auch wirklich sehr oft im Algorithmus irgendwie zugespielt worden. Also das war auch, das ging auch komplett viral, glaube ich.
Ja, also ich finde es dann auch irgendwie dann schön zu sehen, wenn dann auch Stars, die ja eigentlich so einen großen Einfluss auch haben, dann so klare Kante dann auch mal so positionieren und sich dann auch mal aussprechen. Und das hat mich dann auch irgendwie so sehr gefreut, weil man muss ja auch sagen, solche riesigen Veranstaltungen sind ja auch dann so ein krasses Kontrastprogramm in einem Land, in dem es gerade wirklich so drunter und drüber geht und so viel Schlimmes auch passiert, hat man dann aber so wirklich so eine Glamour-Veranstaltung. Dann finde ich es dann auch gut, dass dann Leute, die diesen Glamour dann auch leben, dann auch sich bekennen und solidarisch zeigen.
Ja, also die getötete Frau hieß Renee Nicole Good, ohne E hinten, das hatte ich eben falsch gesagt, 37-jährige US-amerikanische Mutter, genau, das ist noch nachgereicht. Was ist dein Witz dazu, Jonas?
Nein.
Ein Witz ist vielleicht die deutsche Kinonation.
Was?
Das ist,
gehörst du nicht auch dazu?
Ja, ich gehöre auch dazu, aber ich meine so, weil
die deutsche Kinonation.
Nein, oh mein Gott, lass mich doch meine Überleitung bitte zu Ende machen. Die hat noch einen Sinn. Nämlich Komödien. Deutsche Komödien, vor allem eine, war sehr erfolgreich letztes Jahr, nämlich das Kanu des Manitou, und das konnte einfach 50,9 Millionen Euro einen Umsatz generieren, und insgesamt ist der Jahresumsatz in den Kinokassen auch gestiegen letztes Jahr. Wir haben nämlich 2025 haben wir insgesamt 864 Millionen Euro an den Kinokassen umgesetzt, und das ist
Wir.
Und es ist ein Anstieg von 71 Millionen Euro zum Vorjahr. Und ich finde es schon beachtlich.
71 Euro?
71 Millionen.
Es ist eine Steigerung,
auf jeden Fall.
Haben oder nicht haben?
Also es ist insgesamt eine Steigerung von 9%. Und ich finde, das ist schon, kann man auf jeden Fall mal ansprechen. Und was ich auch so interessant fand aus dem Artikel, geht hervor, dass knapp ein Viertel, also 25%, wer Mathe kann, des Jahresumsatz wurden mit deutschen Produktionen erzielt.
Das ist auf jeden Fall krass. Also der Anteil ist wirklich relativ hoch. Wir machen uns immer dafür stark. Das steckt in unserem Kanalnamen. Leute, geht ins Kino. Ich finde, James Cameron hat das in einem Interview vor ein paar Wochen einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, ohne das irgendwie zu verkopfen. Hat einfach gesagt, das Besondere am Kino, wir können jetzt über die Leinwand sprechen, über Bildqualität, über IMAX, über Tonqualität, über die Sitze, über den Prozess des ins Kino gehens, über die Dunkelheit und so weiter. Aber so der wahre Mechanismus, der im Kino funktioniert, ist, du nimmst den Menschen die Fernbedienung aus der Hand. Du kannst den Film nicht stoppen. Du kannst ihn nicht pausieren. Du kannst nicht mal eben was an deinem Handy, also natürlich können und machen es Leute leider, aber du kannst nicht mal eben so aufstehen und auf Klo gehen und den Film dabei pausieren. Und das gibt diesem Kinoerlebnis eigentlich seine Magie, weil das halt auch ohne dich stattfindet, weil du aktiv daran teilnehmen musst. Und ich kann ihm da nur zustimmen. So, das ist, ich hab's immer wieder gesagt, es gibt keinen Ort, an dem ich mich so gut konzentrieren kann wie im Kino auf einen Film, der auch 3,5 Stunden lang ist oder sowas. Und das, finde ich, ist so toll am Kino. Und deswegen geht ins Kino, Leute.
Also du liebst Diktaturen quasi.
das ist eine Schlussfolgerung aus dem Plädoyer fürs Kino. Damit kann ich leben, ja. Für die Kinodiktatur.
Aber was euch die Kinodiktatur jetzt noch aufzwängt, sind die Kinostarts der Woche.
Starts der Woche.
Wieder eine starke Überleitung, Lenny.
Dankeschön.
Bin sehr stolz auf dich.
Danke.
Du hast von den Besten gelernt.
Mensch, ja.
Was gibt's denn in der Kinonation dieses Jahr? Diese Woche, nicht dieses
diese
Jahr.
Woche. Diese Woche läuft.
Jetzt kommen alle Kinostarts des Jahres.
Okay, let's go. Nein, es startet. Der bessere Film als 28 Weeks Later.
100%.
Nein. 1 Milliarde.
Glaubt es nicht.
Doch, nee. Doch, nämlich 28 Years Later 2. Bone Temple. Und das ist die Fortsetzung zu 28 Years Later.
Lass das mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, es verwirrt viele.
Ja.
Also, es kam, wann kam der erste raus? 2003?
Anfang der 2000er.
Anfang der 2000er kam 28 Days Later raus von dem britischen Regisseur Danny Boyle. Und das Besondere daran war, die haben so relativ kleine, so digitale Camcorder benutzt mit Cillian Murphy in der Hauptrolle, der halt irgendwie im Krankenhaus aufwacht, überhaupt nicht weiß, was abgeht. Das ist übrigens wieder Anfang von The Walking Dead.
Ja.
Und dann im London, in London, im wirklich im menschenleeren London feststellt, dass ja eine Zombie-Apokalypse quasi ausgebrochen ist. Diese Zombies hier sind übrigens schnell. Das ist noch so eine Besonderheit.
Und wenn irgendjemand schreibt, das sind keine Zombies, sondern Infizierte.
Ja, Leute, fuck off. Ja, ich weiß, dass das streng genommen keine Zombies sind, weil das ist, hört auf mit diesem Gatekeeping. Alle wissen, was gemeint ist.
Ich finde, Zombies klingen auch cooler als Infizierte. Ich will nicht.
Ja, es ist ein Quasi-Zombie.
Es ist der Wutvirus.
Es ist der Wutvirus.
Und das Ding ist ja auch, dass der Film ausgelöst hat, dass das Zombie-Genre so ein komplett neuen Frühling hatte.
Ja.
Und dann auch dazu geführt hat, dass sowas wie Walking Dead überhaupt produziert wurde, weil das einfach so erfolgreich war.
Walking Dead.
Walking Dead.
Aber ja, also genau. Und 28 Days Later ist wirklich ein grandioser Film auch. Also ich habe jetzt auch in diesem Podcast schon zum vierten Mal grandios gesagt, ist mir jetzt aber auch egal. Das ist ein sehr, sehr toller Roadtrip, weil dann irgendwann also Cillian Murphy auch Leute trifft und mit denen halt durch diese Welt reist. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr sehenswerter Film.
Ja. Dann kam 2008 der Höhepunkt der ganzen Reihe raus, 28 Weeks Later. Das war dann nicht mehr mit Cillian Murphy.
Der ist genauso, wie der Name sagt, auch Week.
Nein. Einfach nein. Genau, und da ging es einfach, es war eine ganz eigene Geschichte für sich. Und das hatte auch, das war, fand ich eher ein, also wo der erste eher so ein Horror-Thriller war, fand ich den zweiten eher so ein Action-Thriller.
Ja, so ein Boredom-Film.
Ja, also es ist nicht so diese klassische Fortsetzung.
Nee, es ist so eine langweilige Fortsetzung. So eine dümmere Fortsetzung auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall, also 28 Days Later muss man sagen, also es sieht wirklich aus, als wurde der mit einer Kartoffel gefilmt, weil das Besondere ist auch, die haben diese kleinen Kameras benutzt, weil die halt teilweise wirklich krasse Touristenattraktionen in London so für 7 Minuten, also gesperrt haben. Da durfte niemand hin.
Die Brücke da.
Und genau diese Tower Bridge, aber auch den Big Ben und so. Und das sind halt eigentlich Orte, die immer wirklich, wo immer eine Menschentraube ist. Und die konnten das halt absperren, dann aber immer nur so für, hier hast du 4 Minuten, hier hast du 6 Minuten und dann läuft Cillian Murphy da so lang. Und deswegen hatten die halt wirklich diese räudigen Kameras und ich habe den ja vor ein paar Jahren nochmal gesehen, den 28 Days Later und auch leider 28 Weeks Later. Und das, also 28 Days Later sieht auch wirklich räudig aus, also wirklich schlimm. Aber macht natürlich was mit dem Look. 28 Weeks Later hat halt auch diesen unverzeihlichen Fauxpas, diese Day-for-Night-Shoots, also wo die am Tag gedreht haben, das blau eingefärbt haben und dann so getan haben, als wäre Nacht, wo man einfach komplett sehen kann, dass das nicht Nacht ist. Und eine Handlung, die einfach scheiße ist. Und ein Kind, jetzt werde ich nichts Kriminelles sagen hier, aber wirklich, ich war so sauer auf diese Kinder, die so dumm sind in diesem Film. Genau, weil der halt 28 Wochen nach der Apokalypse spielt.
Aber der Film zeigt halt im Gegensatz zur ersten, dass das wahre Monster in diesem ganzen Franchise
im Gegensatz zum ersten?
Der Mensch ist.
Im Gegensatz zum ersten?
Ja, ja.
Erinnere dich mal an den dritten Akt.
Ja, die Soldaten sind alle gut.
Ja, genau.
Sind missverstanden.
Missverstandene Seelen, ja. Nein, auf jeden Fall. Alle haben mit 28 Months Later dann gerechnet, dass der noch irgendwann kommt. Und
das Ding bei 28 Weeks Later ist, dass da wird am Ende quasi so angeteasert, dass sich dieser Virus weiter verbreitet in Europa, genau, auf dem Festland.
Ja.
Da hat halt jeder mit gerechnet, 28 Months Later. Und ich saß halt auch 2008 da, als der Film, glaube ich, rauskam, und mir gedacht, geil, so in 2-3 Jahren kommen wir ja 28 Months Later.
Was man halt auch noch sagen sollte, ist, ich meine, 28 Days Later wurde von Danny Boyle halt inszeniert und so ins Leben gerufen mit dem Drehbuch von Alex Garland. Und die beiden haben halt wirklich viele krasse Filme gemacht. Also vor allem Danny Boyle, was hat er so gemacht? Der hat Trainspotting gemacht, The Beach, Slumdog Millionaire, 127 Hours.
Sunshine,
also viele krasse Filme. Auch Alex Garland hat viele krasse gemacht, von Annihilation.
Willst du jetzt Juan Carlos Fresnadillo kleinreden?
Der zweite Film ist dann von Juan Carlos Fresnadillo und der hat halt so Filme gemacht wie Damsel. Hier, Damsel mit Millie Bobby Brown.
Das ist der beste Drachenfilm, den ich je nicht gesehen habe.
Genau, alle haben mit 28 Months Later gerechnet, der kam nicht. Stattdessen kam 28 Years Later. Und 28 Years Later kam halt viele, viele Jahre später. und erzählt diese Story in einer Welt, in der die Apokalypse schon 28 Jahre zurückliegt. Und ich fand ihn fantastisch. Viele fanden ihn nicht fantastisch.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch so Erwartungshaltung her. Okay, wir bekommen jetzt so einen Film wie Days oder Weeks Later. Aber der war halt was komplett anderes und hatte so eine ganz andere Stimmung auch.
Ja, also hatte ein recht philosophischen Ansatz, gerade wegen Ralph Fiennes. Der spielt nämlich einen Arzt in dieser Welt, der quasi so ein Einsiedlerleben führt, so sich komplett rot angestrichen hat mit Jod, um halt nicht irgendwie infiziert zu werden, bla bla bla. Und der ist so eine unfassbar spannende Figur, finde ich persönlich. Mhm. Und er hat sich halt komplett dem Memento Mori verschrieben. Das ist so eine Lebensweisheit aus der Barockzeit. Also erinnere dich daran, dass du sterben wirst. Oder denke, halte immer vor
Bedenke,
Augen. Dass du stirbst oder sterben wirst. Gerade auch da, weil die Pest umging und Menschen sehr mit der Sterblichkeit konfrontiert waren. Und das ist er ja auch. Und diese Parallelen, die da die ganze Zeit aufgemacht werden, ich persönlich fand diesen Film unfassbar inspirierend und faszinierend. Und der hatte allerdings, ohne das jetzt in wirklich, ich werde das nicht spoilern, aber der hatte ein wildes Ende, das sehr atmosphärisch, sehr überrascht. Genau, und 28 Years Later, Bone Temple ist jetzt nicht von Danny Boyle, sondern von einer Regisseurin namens Nia DaCosta, die mir ehrlich gesagt, die kennst du wahrscheinlich,
ja. Nehme
ich an. Wofür kennt man sie?
Man kennt sie unter anderem für den neuen Candyman-Film, den sie inszeniert hat. Außerdem hat sie The Marvels gemacht, den ich ja persönlich gar nicht so schlecht finde.
Den ich persönlich schlecht finde.
Aber das ist auch Geschmackssache, verstehe ich voll. Aber sie hat vor allem letztes Jahr einen Film gemacht, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Und zwar ist das der Film Heather mit Tessa Thompson in der Hauptrolle. Und das ist basiert auf einem Stück, wo praktisch auf einem klassischen Stück, wo Gender geswappt wurden. Und es geht darum, dass die Hauptdarstellerin Heather auf eine Party schmeißt und ihre Affäre da einlädt, die gespielt wird von Nina Hoss. Mhm. Und es beginnt sehr viel Drama und Intrigen auf dieser Party. Und es ist, ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr spannender, sehr, sehr guter Film.
Kann man
machen auf Prime Video. Gibt's
den zu sehen. Und diese Nia DaCosta hat jetzt 28 Years Bone Temple inszeniert. Es geht halt jetzt wirklich, und deswegen bin ich so sehr auf Ralph Fiennes Rolle eingegangen, der spielt jetzt eine viel größere Rolle noch in diesem Film.
Ja.
Holt mich gerade ab. Jonas, du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich habe nicht gesehen. Also ich persönlich, ich liebe 28 Days Later. Ich liebe 28 Weeks Later und ich habe letztes Jahr 28 Years Later gesehen und für mich war das der beste Teil der Reihe. Und deshalb interessiere ich mich jetzt besonders, wie ist denn Bone Temple geworden?
Darf ich direkt sagen,
ja.
Für mich ist das der beste Teil der
Reihe. Für mich auch.
Also,
ja!
Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Fan von 28 Years Later gesehen. Ich fand den okay bis gut, hat mich aber leider nicht so doll abgeholt. Der hier, aber in jeglicher Hinsicht. Und das liegt vor allem, wie du schon sagst, an dieser Figur von Ralph Fiennes.
Wurde das wieder auch wie Years Later mit dem iPhone gedreht?
Nein,
nee. Also das ist auch wirklich so eine Sache, was ich finde, was man wirklich völlig zu Recht 28 Years Later vorwerfen kann, ist dieses Gimmick.
Ja,
das ist schlimm. Diese aneinandergereihten iPhones, die dann so halt immer wieder diesen selben Effekt erzeugen, der halt von Matrix kopiert ist, aber schlechter aussieht als in Matrix und wirklich dann irgendwann nur noch zum Gimmick verkommt.
Das ist nervig.
Ich find's auch nervig. Obwohl ich den Film mag. 28 Years Later, Bone Temple hat das nicht mehr. Ach, und stattdessen eine Kameraarbeit, die es wirklich sowas von in sich hat. Also wirklich, da sind Bilder dabei, da ist mir die Spucke weggeblieben.
Es wird auch viel mit Zeitraffern und so gearbeitet, sehr ästhetischen Shots, die auch einfach wirklich so mal einen Moment für sich stehen lassen. Und das fand ich auch so schön. Also der beginnt sehr hart, hat dann immer so einen schönen, auch mal so in der Mitte sehr viele ruhige Momente.
Ja.
Und es
gibt mehr. Vor allem, wenn wir über Zombie-Filme sprechen, das Genre des Zombie-Films.
Infizierte.
Zombie-Film-Genre ist hier mal wirklich aus einer komplett neuen Perspektive auch mal durchleuchtet. Und hier werden Ideen reingebracht von Alex Garland, dem Drehbuchautor, die man wirklich so im Zombie-Genre sonst eher nicht bekommt. Und genau da reizt mich der Zombie-Film
immer. Ja, total.
Aber das macht ja auch die Reihe mit dem Film dann noch mal besonderer, weil die ja mit jedem Film was komplett anderes versucht.
Absolut, absolut. Und das, was hier passiert ist wirklich, das habe ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ich habe wirklich Schund erwartet. Ich habe gedacht, ach, Bone Temple, weil vor allem, es geht ja um diese Gruppe und die wird in 28 Years Later schon angedeutet, diese Gruppe, das ist so eine sehr, sehr, viele haben gesagt, das passt ja mal so gar nicht rein. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Das ist so eine Gruppe von Leuten, die alle dieselbe Perücke tragen, so blonde, lange, lockige Haare und so Adidas Jogginganzüge. Und halt wirken wie aus, also, das ist so surreal.
Ich habe an New Kids gedacht.
Ja, ja, so in der Art, ja. Die, man nennt die übrigens die Jimmys. Und deren Gruppendynamik und das, was diese Gruppe ausmacht, wird halt auch so ein bisschen
durchleuchtet. Ich freue mich mega drauf.
In diesem Film. Und das mit Dr. Kelson, also mit Ralph Fiennes Figur, so hier in Verbindung zu bringen, ist, finde ich, mehr als geglückt. Ist super interessant, was hier erzählt wird. Man muss halt sich immer den Titel des Films vor Augen führen, 28 Years Later, und aktiv mitbedenken, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem, ne, also dass so ein 27-Jähriger die Zivilisation gar nicht kennt, sondern nur ein Leben, der ein ständiger Überlebenskampf ist inmitten von Infizierten und mit einer völlig zusammengebrochenen Welt. Ich finde den Film toll. Also ich fand den, mich hat der wirklich komplett begeistert. Für mich ist es jetzt schon so Film des Jahres Kandidat. Aber ich sage das als jemand, der 28 Years Later schon so mochte. Mhm. Ich stehe aufs Zombie-Genre, ich stehe drauf, wenn Zombie-Genre sich neu erfindet. Das ist schon geil.
Total. Ja. Also es geht wirklich auch sehr viel darum, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, dass es eine neue Perspektive auf Zombies gibt und so versucht wird, so ein bisschen das Menschliche auch in ihnen zu sehen. Und das finde ich, fand ich sehr, 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 sehr toll. Und vor allem die Songauswahl in diesem Film ist fantastisch. Wir haben hier Radiohead und für dich freut sich am meisten die Iron Maiden.
Ja, das ist, also noch nie wurde Iron Maiden in einem Film so geil, so göttlich eingesetzt wie hier.
Ja.
Also ganz, ganz großes Lob. Ich finde den großartig. Wer jetzt 28 Years Later schon nicht mochte, aus verschiedensten Gründen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Person dann auch Bone Temple eher noch weniger oder genauso wenig mögen wird. Für alle anderen, die 28 Years Later genauso gefeiert haben wie ich, also ich finde, Bone Temple ist tatsächlich ein Step-Up.
Ich finde aber auch, muss ich auch sagen, ich finde, ganz so schlimm, wie man es erwartet hat, ist er vom Ton her. Also es ist nicht ein kompletter Ton-Shift,
nee,
finde ich. Also es ist nicht das Ende von 28 Years Later, so ist dieser Film nicht im ganzen Stil. Ja. Also das muss man auch nochmal sagen.
Ja. Ich feiere halt komplett diese Figur des Dr. Ian Kelson und finde den hochinteressant.
Das ist,
ja. Aber das ist halt unsere persönliche Einschätzung.
Wisst ihr auch, was man sagt? Also das.
Ja, was sagt man,
Jonas? Wissen ist, dass 28 Years Later Bone Temple verdammt guter Film ist, aber Weisheit ist, zu wissen, dass 28 Weeks Later der beste Film immer noch ist von allen.
Ah, ich verstehe. Du hast mich überzeugt, Jonas, ja, oder? Ich mag jetzt plötzlich 28 Weeks Later.
Ich habe übrigens heute Morgen auf Reddit so einen Beitrag gesehen. Da hat jemand quasi so ein Spiel gestartet. Nee. Wenn man an einem Film einen random R dranhängt, dass das eine komplett andere Bedeutung hat. Zum Beispiel sowas wie The Beer Movie statt The Bee Movie. Und dann ist mir eingefallen, 28 Years Later Boner Tempel.
Ich dachte, du bringst jetzt einen Witz und sagst für Bone Templar.
Oder wenn man er weglässt, 28 Years Late.
Ja.
Ja.
Das sind wir immer. Das sind wir. Bei unseren, all unseren Themen sind wir immer zu spät.
Hier, kennt ihr den kennt ihr den Film über den Piraten, der ins Weltraum fliegt?
Ramageddon?
Nee. Nee, ich meinte Interstellar.
An die Stimmen, die machen auch Arm.
Arm. Ich war auch gerade so. Aber Armageddon wäre richtig stark gewesen.
Ja.
Oder kennt ihr den richtig coolen Film Twisters?
Oh Gott, Jonas. Oh Gott. Eigentlich.
Aber mein Lieblingsfilm wäre Arr.
Der ist auch. Der war gut. Und jetzt sind wir in diesem.
Nein, da müssen wir raus. Da müssen wir raus. Befreien wir uns von den Ketten
oder kennt
der
ihr,
Lustigkeit.
Oder kennt ihr den Film, wo dieser eine Typ so total geil ist auf Papier und die ganze Zeit Papier vögelt? Pulp Friction? Ja, der war ein bisschen zu hoch.
Ja, der war zu hoch.
Man muss verstehen, dass Pulp so Zellstoffpapier ist.
Ah, okay. Friction. Ach, jetzt ist er
stark. Friction ist Reibung.
Das war zu clever.
Alter. Das war wirklich zu clever. Also du musst auch dein Publikum, du musst deine Audience kennen.
Ja, das muss dümmer sein.
Ja, aber draußen haben alle gelacht.
Ja, alle.
Ja, ihr wisst jetzt, was eure Aufgabe da draußen ist. Ihr müsst ein bisschen die Tastatur hauen, ein paar lustige Filme mit R.
Noch richtig.
Oder unbedingt.
Ja, vielleicht freue ich mich auf den Film The House Mater. The Housemaid.
The Housemaid.
Okay, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen, ich werde jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken, welche Filmtitel es noch gibt. Ich werde gleich meinen besten Einfall präsentieren.
Okay, sehr gut. The Housemaid ist ein neuer Film.
Stopp, ich muss sie einmal stoppen. Ja. Du musst den Beititel erwähnen.
Ja, stimmt. The Housemaid, wenn sie wüsste, Herr.
Achso.
Entschuldigung. Der Film heißt, wir müssen weg von diesem R kommen, es tut mir leid für alle draußen. Der Film heißt The Housemaid, wenn sie wüsste. Ja, das ist ein Film von Paul Feig. Kennt man unter anderem für, oh Gott, wie heißt
Ghostbusters.
Oh ja. Den Ghostbusters Remake.
Der hat aber auch in einigen Folgen McCarthy. Von The Office hat er auch Regie geführt.
Ja, ist eigentlich ein lustiger,
so ein Comedy,
lustiger Zeitgenosse. Der hat, der hat diesen Film mit, stimmt, Nur ein kleiner Gefallen mit Anna Kendrick und Brautalarm hat er auch gemacht. Also Brautalarm kann ich sehr empfehlen, ja. Spy kann ich empfehlen. Wirklich.
Spy fand ich auch witzig, ja.
Spy ist wirklich witzig, also es sind wirklich, wirklich lustige Filme. Und er hat aber auch so immer diesen Draht dazu, so ein bisschen Thriller mit drin zu haben. Und das ist jetzt nämlich bei The Housemaid der Fall. Es geht um Millie, die gespielt wird von Sydney Sweeney. Und die fängt als Haushälterin bei Nina an, die gespielt wird von Amanda Seyfried. Und lebt da zusammen mit Ninas Ehemann und ihrer gemeinsamen Tochter.
Der wird gespielt von Brendan Sklenner. Das hat mich sehr gefreut, weil der spielt unter anderem in Westworld mit. Aber der spielt auch die Hauptrolle in 1923 als Spencer Dutton.
Oh,
da ist er sehr toll.
Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht hier in das Skript eingeschrieben, weil ich kannte ihn immer nur hier aus. Der hat ansonsten filmtechnisch nicht so viel gemacht.
Ja, aber 1923 kann ich sehen.
Okay, sehr, sehr gut. Und ja, sie lebt jetzt alleine mit denen im Haus und macht die Wäsche, sie putzt und kocht und dann gibt es irgendwas, das das Familienleben, dieses perfekte Familienleben zerrüttet.
Irgendwas ist komisch
und ja, ich bin ein bisschen hooked vom Trailer, muss ich sagen.
Ja, doch, das kann was und das Spannende ist ja auch, das Buch basiert auf einem Thriller von Freda McFadden und die ist gerade so im Krimi-Bereich in der Bücherwelt ultra groß. Also ihr habt bestimmt schon mal ein Cover von ihr gesehen. Hast die sind immer sehr, das sind immer relativ schwarze, dunkle Cover und dann mit so einer sehr, mit so einer Leuchtschrift fast schon. Also so Neonschrift in Grün und Gelb und sowas.
Hast du die Buchvorlage gelesen?
Ich habe die nicht gelesen, weil ich lese nicht so viele Krimis.
Okay.
Deshalb,
aber du kennst
sie. Meine Freundin hat eins gelesen und die fand es richtig geil. Und wie gesagt, die sind gerade echt im Hype. Und ich guck mal kurz hier, das hast du bestimmt schon mal gesehen irgendwo.
Also, oh ja, ja. Ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt. Ich glaube, es wird einfach so ein solider Thriller, glaube ich. So, und ja, ich finde, ja. Amanda Seyfried sehe ich sehr, sehr gerne. Deswegen bin ich mal gespannt, was das wird. Außerdem.
Alper ist so ruhig. Alper war noch nie so ruhig.
Das ist,
sammelst du gerade?
Ja, ich sammle gerade.
Okay, komm, schieß
ich
los.
Ich bin nicht stolz auf das, was ich in den letzten zwei Minuten hier mir überlegt habe.
Aber dann machen wir noch den letzten Start und danach als Highlight deine Filme.
Was ist der letzte Start?
Der letzte Start.
Auch ein Fiebertraum.
Ach so. Ist wirklich ein absoluter.
Da will ich aber eigentlich mitreden, deswegen sage ich es doch lieber jetzt.
Okay.
Das Beste, womit ich, also erst dachte ich an so, ich habe zwei, die sind beide nicht gut, sage ich vorweg. Der eine ist, kennt ihr den Film über den, Gott, jetzt bin ich so on the spot, über den Typen auf der Parkbank, der die ganze Zeit schlecht drauf ist?
Forrest Grumper.
Forrest Grump.
Oh. Ach, Grump, stimmt.
Forrest Gumper? Nee, finde ich gut.
Oder kennt ihr den Film, in dem Achilles immer wieder einschläft, wenn jemand den Raum betritt?
Achilles einschläft?
Troy Story?
Oh,
wegen Troy.
Stark, finde ich
gut. Ah, okay.
Oh, ja.
Okay.
Troy,
okay. Doch, nee, finde ich gut. Ja? Finde ich war eine gute.
Ja.
Finde ich, hat mir gefallen.
Okay. Hat dir denn der neue.
Also, das war's jetzt?
Nee, achso, ja, das
war's. Doch gesagt,
zwei.
Okay. Zwei.
Ich hab ja nur zwei.
Mann.
Okay. Ich dachte noch daran, kennt ihr die. Nee, der gibt keinen Sinn. Der ist dümmer als Forrest Grumper.
Nee, dann will ich ihn hören.
Der ist dumm.
Ja, aber das ist ja das Lustige.
Kennst du den Film über den, in dem Robin Williams einen Sexworker spielt,
Hooker,
der erwachsen werden will?
Mega.
Hooker.
Ja.
Aber Sexworker, der nicht so gut in Rechtschreibung ist.
Ja, genau.
Okay. Diese Woche ist die letzte Folge, die richtige Folge Stranger Things gestartet. Also Confirmity Gate ist bestätigt. Kleiner Scherz. Das war so gut gespielt, ich weiß. Nein, es ist die Dokumentation über das Making-of von der letzten Staffel von Stranger Things erschienen. Nämlich ein letztes Abenteuer, Making Stranger Things 5.
Ich hab's quasi geguckt.
Du hast es quasi geguckt?
Weil also, ich die ganze Zeit Szenen davon auch über den Algorithmus reinbekomme. Und ich glaube, die haben sich damit keinen großen Gefallen getan.
Ey, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast bei Game of Thrones. Da gab's ja, das war so eine der Serien, wo dann, wo das immer so größer wurde, auch Behind-the-Scenes-Videos zu machen. Und die haben dann auch wirklich teilweise für Staffeln ganz in Dokus gedreht, wo sich dann auch die Showrunner D.B. Weiss und David Benioff geäußert haben. Und die haben sich damals auch keinen Gefallen getan, weil die halt teilweise echt hanebüchenen Scheiß erzählt haben. Mhm. Also dann sowas wie, also das war so auf dem Level von Somehow Palpatine Returned.
Ja, also das ist auch wirklich, die haben teilweise so erhebliche Writing-Dummheiten und Fehler quasi in diesem Behind-the-Scenes-Material einfach zugegeben. Und ich erinnere mich daran, Danny kind of forgot.
Iron Fleet.
Genau, weil also es gibt, ohne was zu spoilern oder sowas, oder dir das ganz grob zu erklären, es gibt wirklich einen Moment, in dem Daenerys Targaryen einfach so eine ganze Flotte so verpeilt, nicht sieht, so, das ist die Kurzfassung, und dann sagt David Benioff einfach so in diesem Behind-the-Scenes-Material, ja, sie hat halt einfach irgendwie, die hat die eiserne Flotte einfach vergessen. Und es ist halt schon extrem entlarvend.
Ja.
Und ja.
Es gab halt sehr viele dieser Momente.
Ja.
Okay. Genau. Ja, also ich würde sagen, die Dokumentation über Stranger Things Staffel 5 geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Die Dokumentation geht auch gerade ziemlich viral. Einzelne Schnipsel davon werden auf Social Media komplett auseinandergenommen. Und ich finde auch zu Recht. Also ich möchte einmal kurz sagen, ich finde generell solche Dokus sehr interessant und ich fand es auch irgendwie schön, so die einzelnen Departments mal kennenzulernen, Kostüme und alles, was die sich dabei gedacht haben, fand ich so sehr interessant und es ist auch an sich eine sehr gute Doku. Allerdings ist das, was die Duffer-Brüder in dieser Dokumentation sagen, wirklich absoluter Schwachsinn und bodenlos. Und ich habe mir auch, also ich habe wirklich da gesessen und mir gedacht, wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist, diese Dokumentation zu veröffentlichen? Also aus deren Sicht verstehe ich es wirklich gar nicht, weil die kommen nicht gut. In keiner Weise kommen die irgendwie im Ansatz gut dabei weg. Vor allem, nachdem das Finale wirklich ja so auch von sehr vielen Leuten, wie ich finde, zu Recht stark kritisiert wurde. Ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet. Und ja.
Also, aber ist es dann nicht sogar eine ziemlich gute Doku, wenn das jetzt nicht schön geredet wird?
Nee, ich habe mir gedacht, boah, ich wünschte, ich hätte das Selbstbewusstsein von den Duffer-Brüdern, eine Dokumentation darüber zu machen und zu sagen, ja, eigentlich hatten wir keinen Plan, aber wir sind stolz drauf.
Ja.
Also ich habe mir auch hier mal ein paar Sachen so
rausgesucht. Hau mal raus.
Was in dieser Dokumentation gesagt wird. Also als allererstes sagen die Duffer-Brüder selber, ja, wir wollten eigentlich nie Drehbuchautoren werden. Und dann, also die wollten immer nur Regisseure werden. Und dann sitzt man da und denkt sich, ja, dann hättet ihr vielleicht auch dabei bleiben sollen. Also wirklich so, ich meine, ihr hattet die Idee, aber dann gibt das wirklich professionellen Leuten mal lieber in die Hand.
Was ja auch oft kritisiert wird zum Beispiel, ist, dass in einer gewissen Szene, ohne das jetzt zu spoilern, in einem gewissen Show dann so in der Welt Demodogs und Demogorgons, dass da ein Mangel ist daran. Und es gibt halt diesen Moment in dieser Doku, wo einer der Autoren halt sagt, also es ergibt keinen Sinn, dass die fehlen so. Ja. Wir sollten die unbedingt reinbringen. Und die Duffer-Brüder sagen, ja, nee. Ja, nee. Ja.
mal gucken. Ja, ja, also es ist halt so, ich finde es auch so krass, also wirklich so eine Szene, die ja wirklich sehr krass kritisiert wird, kommt dann in dieser Dokumentation dann nochmal drüber vor. Und dann kommt ja diese Idee, ach ja, da sollten Demodogs sein.
Und da saß ein Writer, der genau darauf hinweist, ne?
Ja, es ist wirklich, es ist krass. Also es wird halt auch so gesagt, dass sie das Ende, also dass sie schon mit den Dreharbeiten begonnen haben, aber immer noch keine Ahnung hatten, wie sie die Serie zu Ende bringen sollen.
Als sie schon im Dreh
der ersten Folge waren, ja.
Und das ist halt aber auch normal, dass teilweise bei Dreharbeiten, das wissen viele nicht, Magic of Movies und so weiter, dass halt auch Drehbuchautoren oft am Set mitsitzen und ständige Rewrites und es werden Dinge angepasst und so weiter. Aber das kommt halt auch immer darauf an, so ob es hier um Details geht und Dialoge und Kleinigkeiten und trotzdem so die grundsätzliche Struktur irgendwie schon steht. Da hat mehr gefehlt.
Ja, also die haben, also wenn man so im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, man hat Staffel 4 geguckt und ist so, boah, wie werden die das wohl zu Ende bringen? Was werden die sich ausdenken? Und sie selber wussten es nicht. Sie wussten, ja. Die wussten nicht, wie sie es zu Ende bringen. Und das wussten sie bis zum Dreh nicht. Und ich finde, das ist wirklich krass, dass sie wirklich nicht wussten, wie bringen wir das alles zu Ende.
Und es gibt halt noch dieses, es ist so ein Screenshot auch aus der Doku irgendwie viral gegangen, wo man kurz, da wurde der Laptop von einem der Duffer-Brüder abgefilmt, ich glaube von Matt Duffer. Und ja, da sind mehrere Reddit-Tabs offen aus dem Stranger Things Subreddit und dreimal ChatGPT und so. Und das haben dem natürlich dann auch viele irgendwie dann übel angekreidet.
Natürlich, ist halt die Frage, ob er es benutzt hat. Und es wird auch jetzt, gibt es auch jetzt schon wieder Bilder, die sagen, es ist gar nicht ChatGPT. Mhm. Also es ist so, man weiß es nicht, aber ich finde es auch so sehr, sehr ganz, ganz weird. Und
aber sehr tapfer, in das Subreddit zu gehen von Reddit.
Ja, also so nach dem Motto, so, ach, wir gucken mal, was die Fans sich vielleicht ausdenken. Vielleicht gibt es da Inspiration.
Naja, das, was sich die Fans überlegt haben, wäre besser. Ja.
100%.
Ich glaube, ne, der Unmut kommt halt auch daher, die hatten jetzt 3 Jahre Zeit, um die letzte Staffel zu machen. So viel Zeit hatten die noch nie.
Ja.
Und
die haben einfach
wir haben alle mehr erwartet.
Ja, und
ja, es waren noch zu viele Figuren. Also da fängt es schon an. Wo man jeder Figur auch gerecht werden möchte, ist halt dann auch einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und
100%. Also ich habe noch ein Zitat von einer Produktionsassistentin, das geht, glaube ich, aktuell auch so am viralsten. Sie sagt, oh, wir drehen gerade Episode 8. Die ist noch nicht wirklich komplett fertig geschrieben. Also wissen wir gar nicht, was so richtig abgeht, 100%. Also das heißt, die haben eine Folge gedreht, wo sie wirklich auch nicht zu 100% wissen, wo das alles hingeht. Und ich finde, das ist so sehr bezeichnend und ich finde es auch ein bisschen traurig. Und es gibt ja auch aktuell so diese Gerüchte, das ist das neue Gate, was geöffnet wird, das Divorce Gate. Ich glaube, es ist Ross Duffer, ne?
Ich meine, das müsste ich jetzt nachgucken. Aber
es ist Ross Duffer, dass seine Ex-Frau vorher als Ghostwriterin an der Serie beteiligt war. Und
ist das nicht bestätigt, dass die in den ersten 4 Staffeln Stranger Things mitgeschrieben hat?
Ja, genau. Also es ist, also sie war erheblich daran beteiligt, hatte auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Serie. Und sie sind seit einer Staffel nicht mehr zusammen und seitdem ist die Qualität der Serie erheblich gesunken und jetzt glauben alle Leute, dass sie der eigentliche geheime Star der Show war.
Genau,
und,
also Ross Duffer war verheiratet mit der Filmemacherin Lee Janiak heißt sie.
Ja. Man muss auch sagen, dass jetzt Staffel 2 und 3
ja.
in vielen Belangen nicht so geglänzt
haben. Das stimmt, das auch, 100%. Aber ja, also ich finde wirklich so diese Dokumentation hat also auch nochmal mehr Unmut in mir ausgelöst und ich sitze da wirklich und frage mich, okay, die hatten einfach wirklich keinen Plan.
Okay, go. Wie würdet ihr die 5 Stranger Things Staffeln ranken?
Das haben wir in unserer Kritik gemacht.
Oh, dann mache ich das
jetzt. Dann machst du das jetzt mal.
Okay, von unten nach oben?
Ja, von unten nach oben.
Ja. Also von schlecht nach gut. Okay. Ja. Pass auf. 5, 2, 3, 4, 1.
Das ist auch unser Ranking, ja, glaube ich, gewesen, ja.
Ja, ich glaube, Xenia war nur, die findet Staffel 3 nicht so prall und die hat das mit Staffel 2 getauscht, aber das war dann so.
Ja, okay, ja, aber
spannend.
Ja.
Sind wir alle einer Meinung?
Ja, sind wir alle einer Meinung. Ist auch schön. Ja, also, falls ihr euch aufregen wollt, schaut gerne diese Dokumentation, da gibt es wirklich genügend Stoff dafür. Ja. So, das war es dann auch an der Stelle, es sei denn, wir haben alle noch irgendwie einen Film mit einem zusätzlichen R.
Ich hab 2.
Oh, stark.
Oh, stark, ich hab auch noch einen.
Ich hab einen.
So, ich habe 2, ich fange an.
Ja.
Okay. Kennt ihr den Film über diese Horrorpuppe, die ultra schnell ist?
Ranabell.
Ranabell. Ich dachte, ich war so bei Chucky? Chucky?
Oh, Ranabell ist stark.
Ja, Ranabell.
Oh, ja.
Ist einer?
Ich habe einen. Kennt ihr diesen Film über diesen Eisernen Mann? Also nicht Iron Man, sondern Titan Rick?
Finde ich auch gut. Mhm. Ich habe einen für, den wird in Deutschland niemand verstehen, der ist für unsere österreichische Community, also alle aus Österreich, lieber Gruß.
Mhm. Ich lache trotzdem.
Du lachst trotzdem, du wirst es überhaupt nicht verstehen.
Ja.
Kennt ihr den Film über den Typen mit dem gebrochenen Bein, der mit einem Fernglas Leute im Supermarkt so ausspioniert?
Was?
Das Fenster zum Hofer.
Achso, ach, Hofer ist ein Supermarkt.
Aldi,
ne?
Heißt Hofer in Österreich.
Okay. Ja, nee, okay. Doch, ja. Finde ich stark.
Und kennt ihr diese neue TV-Serie, womit so ein
Breaking Bread.
Nein, wo so ein lange vergangener TV-Held wieder groß rauskommen soll?
Nee.
Rab durch die Hecke.
Ja. Ah, stark. Wirklich stark.
Kennt ihr
richtig,
ja.
richtig gut.
Oh. Oder kennt ihr den Typen aus der was heißt denn Fraternity auf Deutsch? Bruderschaft?
Ja.
Kennt ihr den Typen aus der Bruderschaft, der hochdepressiv wird und eigentlich mal ein Filmstar war und total abbrennt? Bro Jack Horseman?
Oh.
Kennt ihr den Typen über diesen Film über diesen Typen, der Sau, der also der sehr tierlieb ist, aber sau der krasse Rassist ist?
Tierlieb, aber krasser Rassist.
Race Ventura.
Okay, gut.
Der ist richtig.
Okay, aber ich glaube an dieser Stelle, das ist die längste Abmord und die lustigste Abmord aller Zeiten. ihr könnt diesem Podcast gerne auf Spotify eine gute Bewertung dalassen. Das hilft uns sehr. Und wir sind nächste Woche auch wieder am Start bei Cinema Strikes Becker.
Wie heißt der Film über den E-Sportler, der alle anderen immer nachmacht? The Imitation Gamer.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis nächste Woche.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Gib mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.